Ihr seid hier bei der letzten Folge von Terroir und Adiletten im Jahr 2021 mit Willi und Curly. Das Jahr ist vorbei und das völlig zu Recht. Unsere Gäste heute in der traumhaften Suite 102 im Hotel Orania sind natürlich perfekt abgestimmt zur größten Party des Jahres. Marie-Louise und Katharina Raumland. Auf Instagram heißt Marie-Louise Sektmarie. Und das sagt ja mal schon alles. Wir machen mit Terroir und Adiletten eine klitzekleine Pause und sind nach dieser Folge am 20. Januar wieder für euch da. Damit ihr in der Zwischenzeit nicht verzweifelt, jetzt der Geheimtipp. Hört euch einfach die besten Folgen unseres Food-Podcasts an mit dem Namen Foodie und Brudi. Da fällt mir sofort die Folge ein mit Duck No, der wie Tim Rauer krasser Fried-Chicken-Fan ist oder Stefan Henschel vom Cookies Cream oder Hendrik Otto oder Sebastian Prüßmann von der Sansibar oder. Wir hatten schon so geile Leute da, checkt es aus. Es lohnt sich und schmeckt. Apropos, bevor ihr alles aus isst, komm mal lieber ans Mikro. Lieber Willi!
Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite.
Ja,
hallo Curly, mein Lieber. Was geht? Alles gut?
Alles super entspannt. Nur, dass ich noch nicht weiß, was ich an Silvester mache dieses Jahr.
Ja, das weiß man nie in Berlin. Man könnte sich natürlich den Bürgerkrieg in Neukölln aussetzen.
Auf gar keinen Fall.
Also ja, Böllerverbot dieses Jahr.
Ja, lol.
Funktioniert das nicht?
Ich glaube nicht. Ich war einmal in Neukölln an Silvester und es war tatsächlich geisteskrank. Gegenüber von uns, also wir waren auf so einem Balkon, gegenüber von uns war so ein Geschäft und es sind da drei Raketen durch die Rollläden in dieses Geschäft rein und ich dachte mir nur so, ja moin, ciao Digga. Dann bin ich pissen gegangen und auf dem Klo hast du einfach so Erschütterungen gespürt, so wie im Krieg halt. Es war echt schon echt wild. Also ich muss sagen, als Dorfjunge in Berlin, Silvester, Neukölln, das ist schon... Ist mir mittlerweile, glaube ich, zu stressig.
Ich kenne das ehrlich gesagt nur von Videos. Gott sei Dank.
Es ist genau so wie auf den Videos.
Wusstest du zuerst nicht, ob das fake ist oder nicht, aber es geht tatsächlich krass zu, gell?
Ja, safe.
Ich muss ja sagen, das einzige Silvester, an dem ich tatsächlich frei hatte, war das im Vorjahr.
Und warum hattest du frei?
Ja, weil Lockdown war.
Ah ja, das war natürlich...
Weil Lockdown und Böllerverbot. Sonst musste ich immer arbeiten, Silvester. Da habe ich mir selber auferlegt zu arbeiten, weil ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich an Silvester machen würde, weil es irgendwie immer behindert ist.
Ja, es ist echt weird irgendwie.
Man zahlt immer überall total viel, man muss anstehen, es ist alles immer voll mit komischen Touristen.
Also vorletztes Jahr habe ich gefühlt einen richtig nice Move gemacht. Da bin ich am Silvesterabend tatsächlich zu Hause geblieben und so um 2 oder so pennen oder um 3 und dann am 1. Januar dafür so richtig geil essen gegangen und es hat sich voll geil angefühlt, weil du so... chillig in das neue Jahr gestartet bist und auch in der Stadt so nichts los war und alle waren tot und du warst so, hey, yo, was geht? Welcome, New Year.
Das war voll geil. Ja, glaube ich, ja. Wie früher im Land war das immer so, auch beschaulich und schön, da hat man sich gefreut, wenn man ein paar Raketen kaufen durfte und die hat man dann vor dem Haus so gestartet. In der Stadt ist das alles immer ein bisschen so nah gedrängt. Und ich bin ja kein großer Raketenfan. Ja. Und Böller, ich stehe da gar nicht drauf.
Früher war ich so richtig fanatisch. So als Kind weiß ich noch, ich habe bei meiner Oma immer gechillt und mir so eine Liste gemacht, was ich alles habe. So 5
D-Böller und Raketen.
10 C-Böller, 30 Sternraketen. Und dann habe ich die mal abgestrichen, wenn ich die abgeschossen hatte. Das ist wie so ein Sprengmeister. Das
wirklich, hat, das voller Pyromane.
Richtig geil, ja, so richtig Allmann-mäßig.
Krass. Ja, ich lasse immer eher gern so die Sekt- und Champagner-Korken knallen an Silvester. Ich stehe voll auf Silvester, weil A, arbeite ich gern an Silvester. Weil ja, dann hat man immer so eine gewisse Base und danach fahre ich halt dann nach Haus. Und ich kann immer selber, ich liebe halt Austern und ich liebe Champagner und an Silvester schaut dich keiner blöd an, wenn du das die ganze Zeit säufst. Also wenn du irgendwo in Kreuzberg bist und du bestellst eine Flasche Champagner, schauen dich alle irgendwie komisch an und an Silvester ist es scheißegal und deshalb mag ich das gern. Und dieses Jahr wird ja auch alles ein bisschen komplizierter, so mit, man weiß ja gar nicht, was kommt.
Man weiß es ja, genau.
Aber wir in der Freundschaft haben schon immer, seitdem es uns gibt, no reservations, wie immer, auch an Silvester. Und wir machen halt immer relativ, wie ein guter Freund und Weinhändler von mir sagt, sein Lieblingswort ist unprätentiös. Unprätentiös. Leberkässemmel und Champagner.
Boah, ich komme, okay, ich komme.
Super. Es ist so, was der rustikal, dekadent. Da gibt es für die Vegetarier Austern.
Lol.
Und es gibt noch eine dekadente Version, das ist die Leberkässemmel Rossini. Da ist dann ein bisschen Gänseleberterrine auf dem Leberkäse.
Oh, haha.
Und das geht richtig gut rein und das ist dieses Jahr wieder so ab 21 Uhr und wir machen halt Schluss, wenn wir nicht mehr stehen können und dann gibt es halt sau viel Champagner. Und
ja, geil, Zeug. Dann sehen wir uns, würde ich sagen. Ja,
ich finde es gut. Ich fände es gut auf jeden Fall, wenn du vorbeikommst, weil du kannst einfach so reinschauen.
Und wir können ja auch eine Flasche trinken von unseren Gästen heute.
Ja, auf jeden. Ich bin ja auch so großer Sektfan und es wird auch immer spannender. Ich glaube, Deutschland ist ein super Sektland. Und heute haben wir zwei Damen tatsächlich hier, die da wirklich ein sehr großes Wort mitzureden haben. Nämlich die Töchter von Volker Raumland. Das ist so derjenige, der, glaube ich, keine Ahnung, der sich auf die Fahnen zu schreiben hat, dass Sekt in Deutschland überhaupt noch irgendwie trinkbar ist, außer Rotkäppchen. Das ist also der Erste in den frühen 80ern, wenn ich mich nicht täusche, der, ja, der nicht nur Champagner kopiert hat, sondern der all den ganzen Deutschen gezeigt hat, wie Sekt tatsächlich geht und wie das zu schmecken hat. Und heute sind, glaube ich, in Verantwortung, also er ist natürlich noch da, ich habe den vor kurzem getroffen bei den Finest 100 Meininger, bei der Sommelier-Verkostung. Und heute sind die Töchter Katharina und Marie-Louise zuständig oder mit zuständig. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Dreieck, ähnlich wie bei den Christmanns, da ist das so ein Duett aus der Pfalz. Und für die tolle Qualität, die die da machen. Und ich habe da heute auch noch ein kleines Präsent dabei.
Oha.
Ja, aber das erkläre ich erst in der Folge, was das ist. Das ist eine kleine Überraschung.
Da bin ich ja übertrieben gespannt auf jeden Fall.
Yep. Also bitte, herzlich willkommen, Katharina und Marie-Louise.
Bonjour.
Hallöchen. Hi, voll super, dass ihr da seid. Und nicht nur die Stimmung steigt, sondern auch die Gäste. Das Niveau der Gäste, vor allem das Aussehen der Gäste. Ne? Noch Franz Weniger haben wir jetzt hier.
Zwei wunderschöne Gäste.
Und wir haben jetzt auch endlich Schaumwein. Und das ist immer so, dass in der zweiten Folge, man kann das nachhören.
An Willis
mein
Zunge.
Gewinnspiel heute für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer erkennt an dem Podcast-Verlauf bis jetzt, welche immer die ersten Folgen und die zweiten Folgen sind. Wir nehmen nämlich pro Tag immer zwei Folgen auf. Und eigentlich ist es so, dass in der zweiten Folge mein Zungenschlag etwas schwerer ist. Ist mir jetzt aufgefallen, weil ich mal alle Folgen durchgehört habe.
Du hast alle Folgen durchgehört?
Klar.
Bruder.
Manchmal ist mir langweilig.
Deswegen haben wir Sekt mitgebracht.
Genau, richtig. Und das freut mich sehr. Weil sonst, wenn wir in der ersten Folge schon Sekt haben, dann bin ich dann in der zweiten Folge noch müder. Und das ist jetzt super, dass wir jetzt perfekt ein bisschen was Schönes da haben. Ja, super schön, dass ihr da seid.
Freut uns.
Toppi.
Bist ein bisschen nervös, Willi, oder?
Was?
Bist ein bisschen nervös, oder?
Ja, hier auch. Alle sind ein bisschen hier angespannt, gerade.
Ich bin voll gechillt. Ich frage mich, warum wir hier keine Sektgläser stehen haben, obwohl wir ja hier Schaumwein trinken dürfen.
Ja, bitte. Fangen wir mal gleich an, den ersten Mythos. Ist das Sektflöte also, zu zerstören.
Also egal, das braucht man eigentlich keine Sektflöte.
Na, Sektflöte braucht überhaupt keiner. Vielleicht für Schnaps oder so.
Ist das eigentlich so ein Marketing-Ding, oder? Nicht.
Aber das ist tatsächlich die Frage, die wir am häufigsten gefragt werden. Beziehungsweise zwei Fragen. Erstens, welche Gläser soll ich verwenden, um Sekt zu trinken? Und wie soll ich den Sekt lagern? Und bei Gläsern ist es tatsächlich so, dass ich natürlich dem Schaumwein, wenn es ein guter Schaumwein ist, auch ein bisschen Luft geben will. Und so eine Sektflöte ist natürlich genau das Gegenteil. Die verschließt den Schaumwein eher und dann kommt eigentlich gar nicht so wirklich viel bei dir an, außer Frucht und Kohlensäure.
Ach, mir wurde nämlich mal von einem vermeintlichen Kenner erzählt, ja, die Gläser sind da so eng, dass die Kohlensäure nicht so schnell rausgeht und so, weil wenn die Gläser größer sind, dann verflüchtigt sich schneller das Prickelnde.
Bei sehr günstigen, sehr einfachem Sekt ist das wahrscheinlich auch so.
Okay, alles klar.
Und dann trinkt man es am liebsten ganz kalt und ganz schnell aus ganz kleinen Gläsern.
Aus Schottgläsern, ja, genau. Einfach.
Was sagt man eigentlich so zu den längst leider vergessenen Sektschalen oder Champagnerschalen?
Eigentlich genau das, was Kölli gerade angesprochen hat. Also da ist es ja so, dass die Kohlensäure einfach extrem schnell rausgeht, weil die Öffnung sehr groß ist. Und bei Sektschalen ist natürlich das Problem, dass ich die meistens mit der kompletten Handfläche in die Hand nehme und dadurch den Sekt oder den Schaumwein, der natürlich kalt bleiben soll, total schnell aufwärme. Ja, das ist ja auch nicht das, was ich haben
möchte. Also diese große Gatsby-Gläser, die sind auch nicht mehr so...
Ja. Ich finde sie trotzdem schick irgendwie cool.
Schick und retro, aber auf jeden Fall nicht dafür geeignet.
Nicht sehr effektiv.
Ja. Nein.
Aber besser als die Flöte. Also deswegen, wenn du die Wahl hast, dann nimm die Schale.
Okay, gut. Ich mache einfach meine Hand auf nächstes Mal.
Du siehst schon, der Nachteil, also wir verwenden ganz oft Weißweingläser oder Universalgläser. Der Nachteil ist natürlich, die haben keinen sogenannten Mussierpunkt. Das heißt, sie haben keine Stelle, wo das Glas so angeraut ist. Deswegen sieht man die Perlage, also die Kohlensäure nicht ganz so gut.
Ey, das muss man erklären. Welche Gläser sind angeraut?
Ja, Sektgläser zum Beispiel.
Ach krass, unten oder wie?
Ja.
Dass da die Kohlensäure mehr perlt.
Da, wo der Stiel sich mit dem Glas verbindet, da ist normalerweise so ein angerauter Punkt. Oha. Bei Sektgläsern.
Okay, das ist ja...
Aber es ist auch okay, wenn es das nicht hat.
Das ist ja
das schaut aus wie jeden Tag Weihnachten. Ne?
Dürfen wir schon, oder?
Klar, man darf ja alles keine Regeln. Ich trinke eh schon.
Ja, der Willi hat ganz
Gott sei Dank trinken wir schon. Ich bin auch ganz überrascht, dass man nicht... 3 Flaschen Raumland hier heute da haben. Wir haben nämlich verschiedene Sachen da, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Zuerst zu euch. Ihr seid die nächste Generation Raumland.
Richtig.
Katharina und Marie-Louise. Tipptopp. Ja. Angefangen hat es mit Volker.
Richtig.
Papa.
Und Heide.
Okay, die cool. Mama. Mama, Papa. Ging los wann? Frühe 80er irgendwann.
Ja, also eigentlich so 1984, da hat unser Vater nach ein paar Umwegen entschieden, Weinbau zu studieren und hat eben sein Weinbaustudium dann in Geisenheim gemacht, wo er seinen allerersten Sekt gemacht hat. Das war damals im Sektprojekt, das gibt es immer noch in Geisenheim, die Hochschule, wo man Weinbau studieren kann. Und damals war es so, dass eigentlich deutscher Wein und deutscher Sekt so ziemlich am Boden war und viele sich trotzdem darauf dann fokussiert haben, den Wein zu verbessern und wirklich hochwertigen Wein zu machen. Also in seinem Jahrgang waren so Winzer-Ikonen wie Egon Müller und so weiter und so fort oder Heger. Und er hat dann gesagt, naja, nach diesem Sektprojekt, Mensch, es gibt es doch nicht, dass wir auf deutschem Boden nicht grandiose Schaumweine produzieren, weil das, was damals bekannt war, ist das, was wir heute auch zu 98% der Fälle immer noch kennen, und zwar relativ günstig und süß und eher Industrieware. Genau, und dann hat er 1984 den ersten Sekt ausgebaut, hat dann aber gewusst, er möchte eigentlich sein eigenes Sekthaus gründen, aber hatte einfach die finanziellen Mittel gar nicht und hat dann in ganz Deutschland gesucht, wo er erstens Weinberge findet, einen Keller und ein Haus.
Also es war nichts da?
Es war nichts da, nee.
Also unsere beiden Eltern kommen aus Weingütern, einmal in Baden-Württemberg in Stuttgart und einmal in der Pfalz, also im Nachbarort quasi, wo wir waren. Aber beide Eltern hatten quasi Geschwister, die den Betrieb übernommen haben und haben quasi von null oder haben von null angefangen.
Ja.
Okay.
Und da war dann Kreativität gefragt und unser Vater hat einen LKW gekauft, wo er quasi die Maschinen, die man für die Sektproduktion braucht, in Miniatur reingebaut hat. Und mit diesem LKW, wir sagen immer, er war so ein bisschen ein fliegender Sektmacher, ist er dann durch ganz Deutschland gefahren.
Also Lohnversekte auf Rädern
richtig,
quasi.
Genau, und hat für andere Winzer den Sekt gemacht. Und in der Zeit hat er eben auch ein Haus gefunden, das stand kurz vor der Zwangsversteigerung. Das war dann 1989. Und genau, das haben sie gekauft, haben sich dort niedergelassen mit 4 Hektar Rebfläche, also haben ganz klein angefangen. Ja, und am Anfang kann man sich so vorstellen, in den 90ern, da wollte keiner einen Sekt trinken, der vielleicht 8,50 Mark kostet, weil das war natürlich total verrückt und keiner hat auch verstanden, was da der Unterschied ist oder was die jetzt eigentlich anders machen zu dem, was man eigentlich im Supermarktregal auch findet. Ja, und damit hat es angefangen.
Krass, also der hat mit Trauben von anderen Winzer in seinem mobilen Sekt-Van sozusagen Sekt gemacht. Also er ist rumgefahren, hat gefragt, hey, habt ihr Bock?
Also die meisten haben ihn kontaktiert davor. Aber so ungefähr. Die meisten haben Sektgrundweine ausgebaut und er hat quasi dann die Verperlung am Ende gemacht. Also die Terragefüllung nennt man das, wo die Hefe auf die Flasche mit einem Likör gefüllt wird, damit dort die zweite alkoholische Gärung stattfindet. Und am Ende wiederum die Hefe entfernt, das nennt man das sogenannte Degorgieren. Das hat er gemacht, also diese Prozesse am Ende. Mhm. Genau.
Sag mal, und wie kommt diese Begeisterung in den frühen 80ern? Ist jetzt blöd, euch die Frage zu stellen.
Wir haben auch schon hin und wieder mit dem Papa drüber geredet.
Das ist sehr gut, danke. Aber wie kommt man da drauf? Also hat er immer schon gern Champagner getrunken oder Sekt oder wie ist das?
Ich glaube, Champagner hat er vor allem früher in seiner weinbaulich-landwirtschaftlichen Familie gar nicht getrunken.
Gar nicht, ja.
Aber er hat halt einfach Potenzial da drin gesehen. Und er hat gesagt, er hat eben einmal in der Uni, also in Geisenheim, dieses Projekt gemacht. Und da gab es tatsächlich auch dann eine große Verkostung. Okay, ich glaube, da gab es den einen oder anderen Champagner, wo eben die Schaumweine der Studenten verglichen wurden, blind mit internationalen Schaumweinen. Und da hat tatsächlich der Sekt vom Papa irgendwie den ersten Platz gemacht. Und es war ein Müller-Thurgau. Es war sein erster und einziger Müller-Thurgau-Sekt.
Yeah.
Und dann hat er einfach gedacht, jeder macht Wein, ich probiere es jetzt mal mit Sekt.
Ja, und ich glaube, das halt verbunden mit einer extremen Vision, die sich entwickelt hat über die Jahre, dann zu sehen, okay, wir haben die Böden, wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Terroir, um wirklich grandiose Schaumweine in Deutschland produzieren zu können. Wir haben nur tatsächlich das Wissen und das Know-how noch nicht, um es richtig umzusetzen. Und es hat halt jetzt 35 Jahre gedauert, um das immer mehr zu perfektionieren und gewisse Dinge natürlich zu adoptieren von Vorgaben, wie es zum Beispiel in der Champagne gemacht wird, aber natürlich auch mit ganz eigenen Stilistiken.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Weinbauregion Champagne. Die Champagne ist das nördlichste Weinbaugebiet Frankreichs. Es umfasst 34.000 Hektar und ist berühmt für seinen Schaumwein, den Tada! Champagner. Champagne heißt so, weil er aus der Champagne kommt. Kein anderer Schaumwein darf sich so nennen. Die Hauptrebsorten, die angebaut werden, sind Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Die Methode, nach der Champagner produziert wird, nennt man Methode traditionell oder Methode Champanoise. Diese wird auch in anderen Weinbaugebieten angewendet, zum Beispiel in Spanien beim Cava oder an der Loire. Der Schaumwein von der Loire heißt dann, obwohl er genauso hergestellt ist wie Champagner, Cremant, weil die Trauben kommen ja nicht aus der Champagne. Klar.
Warum habt ihr jetzt gerade so gelacht bei Müller-Thurgau? Ist das eigentlich nicht so das Ding, oder?
Doch, kann man auch machen, aber...
Boah, war das diplomatisch.
Ja, keine Ahnung, Digga. Doch.
Das ist ja eine sehr alte Rebsorte. Ja. Und es wird auch tatsächlich im Wein inzwischen, ich glaube, die Rebfläche ist tendenziell sinkend für den Anbau von Müller-Thurgau. Und für Sekt, ganz ehrlich, ich habe es seitdem nicht probiert. Gibt es, glaube ich, auch. Ist halt relativ, ist halt anders.
Richtig, macht irgendwer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es irgendwer, der Erfahrungen hat mit Müller-Thurgau-Sekt? Ich wüsste jetzt keinen.
Müller-Thurgau-Sekt.
Schreibt uns DMs auf Insta. Ja, genau. Willi beantwortet. Willi schickt euch den
Lachsmiley. Hau mal rein.
Aber prinzipiell lieben wir einfach Burgunder-Rebsorten, weil man damit sehr feine und ausdrucksstarke Schaumweine machen kann.
War das immer schon so? Haben wir das schon ganz früh entdeckt? Also natürlich, befestigt dann wahrscheinlich mit Champagner und da weiß man halt. Aber dann als Deutscher sagt man dann nicht, okay, ich zeig's euch jetzt mit den deutschen Rebsorten.
Also unser Vater hat angefangen, ich muss mal zurückdenken, das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, mit Huxelrebe, Riesling und Pinot. Mhm. Das waren die Rebsorten, die er hatte, als er diese 4 Hektar gekauft hatte. Mhm. Und natürlich hat er am Anfang daraus auch sofort, weil die es kurz vor der Herbst, vor der Traumlese übernommen haben, Sekt gemacht, aber dann natürlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht und es ist auch nicht die Stilistik, die er verfolgen möchte. Und deswegen hat er für sich dann schnell überlegt, was passt denn zu dem Terroir, was wir, oder zu den Böden, die wir haben, rund um Schloss am Dalsheim. Und es ist sehr Muschelkalk geprägt, was super spannend ist. Und da sind natürlich Burgunder-Rebsorten ganz toll geeignet, also Spätburgunder, wir haben auch viel Chardonnay, Weißburgunder, Pinot Meunier und aber auch Riesling. Und ich glaube, Riesling ist einfach so eine tolle Rebsorte, vor allem in Deutschland, die auch sehr viel Potenzial für Schaumwein hat, aber die natürlich ganz anders schmeckt am Ende. Ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren in unseren Augen.
Ja, in meinen auch. Wie viele Hektar habt ihr jetzt?
12.
12. Genau. Und die sind alle in Flörsheim-Dalsheim? Nee.
Nee. Also wir haben das schöne Privileg, auf der Grenze zu sein zwischen Rheinhessen und der Pfalz.
Mhm. Unser Vater ist Pfälzer.
Genau. Und deswegen auf Basis...
Die Produktion nickt.
Die Produktion.
Junge Mann aus Maikammer freut sich. Ein Pfälzer mehr im Team.
Eine ganz andere Ecke.
Ja, und entsprechend haben wir einen Teil in Flörs am Dalsheim, wo das Haus gekauft wurde damals. Und der Rest kommt von meinem Opa noch, unserem Opa, in Bockenheim und in Hohensülzen, wo unsere Oma aufgewachsen ist. Mhm. Und es sind ja, ganz unterschiedliche Lagen und deswegen kann man auch ganz unterschiedliche Stile dort.
Er hat quasi nicht den Weinbaubetrieb übernommen, aber dafür die Rebflächen von den Eltern. Mhm. Und der Bruder hat den Betrieb übernommen. Genau.
Okay. Woher kommt bei euch, also wie lang seid ihr, könnt ihr auch gerne differenziert beantworten, im Betrieb und woher kommt die Leidenschaft Sekt? Also schon irgendwie klar vom Haus aus, aber ich kann mich erinnern, als ich zum Weintrinken angefangen habe, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber ich glaube, Sekt oder Schaumwein war irgendwann ganz zum Schluss. Man bekommt zu Silvester mal irgendwann einen billigen Sekt, Henkel, Rotkäppchen oder irgendeinen Scheißdreck meistens. Und dann trinkt man das halt, weil Silvester ist, hurra, die Gams, alles lustig. Aber wirklich eine Faszination darunter habe ich erst ganz zum Schluss gesehen und auch jetzt. Also mich hat es jetzt irgendwie gepackt. Ich trinke jetzt am liebsten Schaumwein irgendwie die ganze Zeit, wenn es geht. So, da war auch der Sascha Speicher, der mich da ein bisschen so dazu gebracht hat. Ja. Aber ich finde, es ist auch fast, wenn man jetzt alle Weine so hernimmt oder Weinstile, fast am schwierigsten zu verkosten. Oder auch
absolut.
Die Differenzen so. Also ist es jetzt eher Chardonnay geprägt? Ist es Pinot geprägt? Von welchem Boden ist es? Ist es ein sehr gut gemachter, teilweise gibt es das ja, Franciacorta, oder ist es doch Champagner? Oder ist es unglaublich saugeiler deutscher Sekt, was ich ja finde, was am meisten Potenzial hat nach... Obwohl ich das sogar aus Österreicher sage. Österreich hat auch sehr gutes Potenzial. Aber ich glaube, der deutsche Sekt an sich hat schon irgendwie so Potenzial, an die Champagner am ehesten heranzukommen. Mhm. Wann hat das begonnen bei euch oder wie?
Ich glaube, wir müssen es echt differenziert beantworten. Mhm. Aber ich glaube, die Basis für uns beide war einfach das, was der Sascha Speicher für dich war. Ist natürlich, waren unsere Eltern für uns, weil ja, wir natürlich schon sehr, sehr früh, auch im Kindesalter, einfach mit einem starken Qualitätsgedanken aufgewachsen sind. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, auch dann mal das ein oder andere alkoholische Getränk zu konsumieren, immer klar war, dass es was gut ist und was vielleicht weniger gut ist.
Ja, und unsere Eltern haben immer Sekt getrunken, nie Wein.
Und ist immer
so
noch
so. So war es bei uns wahrscheinlich auch andersrum als bei dir. Wir haben zuerst Schaumweine getrunken, bevor wir dann irgendwann mit den Stillweinen angefangen haben. Mhm. Einfach familiär bedingt.
Genau. Und ich glaube, am Anfang haben wir uns beide... war uns klar, wir wollen unseren eigenen Weg gehen, der nichts mit Weinbau zu tun hat, aber irgendwie hat es uns nicht losgelassen. So, und bei mir war es jetzt in dem Fall so, dass ich direkt nach dem Abi gesagt habe, naja, irgendwie, mein Abitur ist gut, ne? Vielleicht Medizin oder irgendwie was anderes. Und dann dachte ich aber irgendwie, ich will es ja nicht ganz loslassen, deswegen habe ich zuerst ein Praktikum gemacht beim Weingut Dr. Wehrheim in der Pfalz für ein halbes Jahr und habe mich dann doch fürs BWL-Studium danach entschieden. Aber diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, habe ich so ein bisschen in das BWL-Studium mit reingetragen. Und das allererste, was ich gemacht habe im Studium, war zu schauen, ob es eine Weininitiative gibt oder einen Weinclub, wo man gemeinsam Weine verkostet. Und das gab es nicht. Und deswegen habe ich einen Weinclub gegründet an der Uni und habe immer alle Studenten eingeladen, gemeinsam Verkostungen zu machen. Wir haben Winzer eingeladen, Weinfachhändler, Sommeliers. Wir sind zu Weingütern gefahren und haben dort einfach so Touren gemacht. Und deswegen war ich dann irgendwie so immer bekannt als die Sekt-Marie. Das hat sich so ein bisschen abgespiegelt. Und ja. Und dann, genau, dann nach einer gewissen Zeit Arbeitserfahrung habe ich dann überlegt, doch noch ein Weinbaustudium zu machen. Und dann hat es eigentlich so richtig angefangen. Dann kam noch mal eine Zeit dazwischen, wo wir...
Also warst du dann auch in Geisenheim oder was?
Nee, in Montpellier.
Ah, Montpellier, genau. Das ist ja...
Ja, aber es ist ein Kooperationsstudiengang mit Geisenheim. Also die Weinuniversitäten arbeiten da sehr eng zusammen. Genau, und dann habe ich noch 5 Jahre woanders gearbeitet und habe dann für mich entschieden, nach Hause zu gehen, als unsere Eltern gefragt wurden, ob sie in den VDP aufgenommen werden möchten. Und dann hat dieser ganze Prüfungsprozess angefangen. Und VDP ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Und was ganz Besonderes zu dem Zeitpunkt, weil es noch kein reines Sektgut gab oder immer noch gibt, was in diesem Verband aufgenommen wurde. Und dann haben unsere Eltern auch gesagt, naja, ihr müsst euch jetzt überlegen, wollt ihr es weitermachen oder nicht? Weil wir wollen natürlich nur beitreten, wenn wir wissen, dass es bei uns weitergeht. Mhm. Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Und es war ein bisschen parallel jetzt zu deiner Geschichte eigentlich, ne?
Ja. Also ich habe auch nach dem Abi BWL studiert, ganz klassisch, aber ehrlich gesagt, ich wusste auch gar nicht, was ich machen will.
Normal heute.
Ja, aber ich hatte eher die Tendenz zu sagen, ich will nicht ins Weingut, aber ich eher, weil es halt in Flörs am Dalsheim liegt und Flörs am Dalsheim jetzt nicht unbedingt der Nabel der Welt ist. Und nach dem Abi denkt man sich, okay, Hauptsache raus, weg von daheim, weg von den Eltern. Irgendwo hin. Das war mir wirklich völlig egal, aber Hauptsache weg. Und dann habe ich das studiert und war da auch relativ viel im Ausland unterwegs, auch in Berlin unter anderem. Was jetzt kein Ausland ist, aber...
Bisschen.
Ja, quasi.
Kommt immer auf den Stadtteil.
Lol.
Und dann habe ich auch danach ein bisschen gearbeitet, unter anderem in Wien. Und habe dann aber gemerkt, dass ich, also als ich in einem großen Konzern gearbeitet habe, dass es irgendwie nicht so mein Ding ist. Und dass man immer, wenn wir dann irgendwelche familiären Veranstaltungen hatten, wie zum Beispiel die Prowein oder irgendwelche anderen Wein-Sekt-Veranstaltungen, erst dann bin ich richtig aufgeblüht und habe gemerkt, okay, eigentlich ist mein Herz halt immer daheim. Und ja, dann hatten wir auch, wir haben uns als Schwestern hin und wieder ausgetauscht darüber, wie soll es denn weitergehen? Hm. Kannst du dir es vorstellen? Können wir es uns zusammen vorstellen? Und ja, ich habe dann vor 2018 habe ich entschieden, dass ich nach Hause komme, aber habe dann gesagt, jetzt noch nicht, sondern ich mache erst noch mein Weinbaustudium in Geisenheim, ganz klassisch. Einfach auch, um ins Thema noch mehr reinzukommen, um mich mit den Leuten auszutauschen, um Connections zu machen. Und ja, jetzt habe ich das dieses Jahr abgeschlossen und bin jetzt daheim.
Ja, geil, Glückwunsch.
Mhm. Aber ich glaube, es war ein super wichtiger Prozess, weil unsere Eltern erstens auch einen anderen Hintergrund haben. Also der Papa ist Industriekaufmann und die Mama Bankkauffrau und Hotelfachfrau. Das heißt, die hatten auch immer so eine Outside-Perspektive auf die Dinge.
Ein ganzer Management-Zirkus.
Ja, aber das zeigt dir halt dann am Ende trotzdem, wo deine Passion liegt. Und genauso wichtig war der Prozess für uns, einfach andere Dinge zu sehen und dann zu sagen, okay, eigentlich wollen wir nichts lieber machen als was Prickelndes zu Hause. Ja, genau. Und man muss sich natürlich auch als Geschwisternpaar sehr gut überlegen, ob das zu zweit so umsetzbar ist, ob man sich das vorstellen kann.
Wann habt ihr euch da, wenn du jetzt aus Geisenheim zurückgekommen bist, dann war die Lese ja nicht die kürzeste dieses Jahr.
Ja.
Wie man so gehört hat, wann seid ihr euch da so übereingekommen, dass ihr das gemeinsam machen wollt? Ist es jetzt eigentlich schon so richtig vonstatten? Also ist das
ja. Dieses Jahr war das erste Jahr, wo wir gemeinsam auch Weinberg
also quasi Premiere hier.
Ja.
Geil.
Also ich bin jetzt schon 2 Jahre mit dabei, aber war dann natürlich alleine ohne Katharina, aber entschieden haben wir es eigentlich, das muss ich erzählen, das war sehr lustig. Ich habe Katharina in Wien besucht und wir haben uns zusammengesetzt und da kam diese Frage, warum machen wir es eigentlich nicht zusammen? Und dann sagten wir, ja komm, warum? Ich meine, es ist so naheliegend, wir müssen es zusammen machen. Und am nächsten Tag schreibe ich Katharina und sage, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Gefühl heute? Und sagt sie, ja, ich bin gerade zu meinem Chef gegangen, habe gekündigt. Und ich werde mich jetzt in Geisenheim einschreiben. Ich bin
so der spontane Mensch.
Und von daher war es dann ganz klar für uns.
Man wollte dann auch eine Entscheidung treffen und sagen, okay, komm, warum jetzt noch warten und Zeit absitzen in einem Job, den du eigentlich nicht machen willst?
Ja.
Jetzt geht's los.
Das setzt ja auch manchmal nochmal neue Energie frei, wenn man sagt, ja, okay, jetzt ich entscheide mich jetzt einfach, dann ist es meistens nochmal mit mehr Schub, wie wenn man 4 Wochen überlegt, boah, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Es gab bestimmt eine Flasche Sekt zum Abschied für deinen Chef, oder?
Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Bestimmt.
Das ist ja saugeil.
Und warum meint ihr, dass es schwieriger ist, bei Schaumwein Sachen rauszuschmecken, jetzt wo der herkommt, was er für eine Basis hat? Liegt es nur am Prickeln? Oder liegt es an dieser zweiten Gärung? Oder?
Vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich das jetzt gerade gesagt habe, weil ich eher angefangen habe, mehr Stillwein zu trinken. Wenn man sich mehr damit beschäftigt, ist es natürlich einfacher, wie alles, was man so macht im Leben. Wenn man sich viel mit etwas beschäftigt, ist es leichter, Sachen zu differenzieren.
Das stimmt.
Aber also ich würde schon sagen, es hat 2 Gründe, warum das so ist. Und das eine ist, wie du sagst, schon die Kohlensäure. Ne? Weil Kohlensäure legt sich so ein bisschen auf die Zunge ab. Das heißt, du kannst nicht mehr ganz so gut die Aromen aufnehmen. Und das zweite ist, das muss man ein bisschen beschreiben, wenn wir einen Sekt produzieren, hat er 2 alkoholische Gärungen. Die erste Gärung zum Sektgrundwein und die 2. Gärung in der Flasche für die traditionelle Flaschengärung. Und dieser Sektgrundwein, den wir produzieren, der ist auf ganz anderen Faktoren ausgelegt als jetzt ein normaler Stillwein. Das heißt, wir optimieren nicht nach Aroma und wollen möglichst viel Komplexität in diesem Sektgrundwein haben, sondern wir arbeiten eigentlich die Säure und die Eleganz und einen präzisen Sektgrundwein heraus. Und der schmeckt manchmal erstmal nach gar nichts, beziehungsweise nur sauer. Und man muss sich jetzt ganz extrem gut vorstellen können, was aus diesem Sektgrundwein wird, wenn da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre auf der Hefe liegt. Das ist eine extrem lange Zeit, die der noch braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb dann eben ein Sekt am Ende auch nicht komplett aromatisch ist wie jetzt ein Wein.
Ich habe doch größten Respekt davor. Ich war, glaube ich, dreimal in meinem Leben bei so einer Stillweinverkostung. Und dann steht man da und
es tut weh.
Erklärt davor, wie toll man ist. Und man trinkt jetzt seit 15 Jahren Wein. Und was wollen wir mir eigentlich erklären? Und dann hast du 6 verschiedene Stillweine. Und dann denkst du so, Alter, das ist ja alles das Gleiche. Das schmeckt nach nix und sauer. Und irgendwie, der eine hat mehr Holz, weniger Holz, ein bisschen Hefe hier, ein bisschen da. Es ist schon echt schwierig und man muss da in die Materie, da muss man sich echt wahnsinnig genau beschäftigen. Ja. Und dann mit den ganzen Cuvées noch und so weiter. Also, das ist schon eine Sache für sich und habe ich sehr viel Respekt. Aber umso mehr schätze ich das dann auch, wenn ich jetzt nicht mehr einen Henkel oder ein Rotkäppchen aufmache, sondern was Gescheites. Wir haben jetzt auch was Gescheites im Glas.
Ja.
Jawohl.
Nämlich einen Champagner, den ich davor noch nie getrunken habe und der so einen komplizierten französischen Namen hat, dass ich den gar nicht aussprechen will. So voll. Aber nachdem ich weiß, dass du, liebe Katharina, dort gearbeitet hast,
kannst du das ganz
bestimmt besser sagen als ich.
Also, ja, genau. La Côte Gottbillon. Ja, es ist ein Betrieb, wo ich ein Praktikum gemacht habe, letztes Jahr, in der Champagne in Écueil, also ein Premier Cru in der Champagne. Und es ist tatsächlich ein sehr kleiner Betrieb mit circa 9 Hektar, familiengeführt, also ein Paar macht es. Und man kennt ihn in Deutschland ein bisschen, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Aber das Coole ist einfach, die machen halt diesen ganz, ganz straighten, super, super puren Stil an Champagner.
Das, was die Sommeliers jetzt alle gerne trinken?
Ja, zum Beispiel, ja. Und die wirtschaften eben auch Bio im Weinberg, jetzt auch in der Umstellung zu biodynamischem Wirtschaften. Und von daher ist es für mich persönlich, das ist so ein bisschen mein Herzensbetrieb. Ich liebe halt sie, ich liebe deren Champagner, obwohl es auch was ganz anderes ist, als was wir machen, vom Geschmack her, aber also mir macht es total Spaß. Ich finde, es ist halt super fresh.
Und wie viele Flaschen macht man jetzt, wenn man 9 Hektar hat? So ungefähr roundabout.
Ja. Muss man differenzieren zwischen Deutschland und der Champagne, weil die haben, falls du mal ein Foto dir anschaust von Weinbergen in Frankreich, also zum Beispiel in Burgund oder in der Champagne, die haben viel mehr Reben und eine ganz andere Erziehung auf derselben Fläche. Also wir haben in Deutschland, ich sag mal, 5.000 Reben pro Hektar und in der Champagne circa 8.000.
Okay.
Ja, also einfach, weil die ganz anders die Reben anordnen im Weinberg. Und ich würde schätzen, ich weiß tatsächlich nicht, dass man jetzt aus diesen 9 Hektar vielleicht 60.000, 70.000 Flaschen herstellt. Schon eine Menge. Ja, klingt viel, aber wenn man es dann auch...
wenn sie mal auf sind, sind sie schnell weg. Ja. Aber ist es dann nicht so, dass die Reben sich irgendwie, wenn du viel mehr Reben auf der gleichen Fläche pflanzt, nehmen die sich dann nicht die Nährstoffe weg? Oder warum machen die es dann in Deutschland nicht auch? Weil das klingt für mich, als ob die 3000 Reben verschenken. Wenn ich auch meine Nicht-BWL-Studium kommt hier zum Vorschein.
Ja, das ist ein alter Mathematiker, wir nehmen wieder erstaunt.
Ja, klar, Money.
Ich glaube, es ist so ein bisschen natürlich zum einen auch historisch bedingt, aber die Idee dieser Dichtpflanzung ist eben, dass man zum einen diese Konkurrenz hat und dann sagen sie, die Reben wurzeln tiefer. Okay. Also sie müssen quasi sich gar nicht an der Oberfläche versorgen, sondern haben so Wurzeln, die so weit in den Boden reingehen, dass sie von dort die Nährstoffe holen.
Und es ist quasi gewollt. Und Dosité, sagt man da auch.
Genau.
Die kämpfen mehr.
Die pflanzen dicht und viele Winzer sind auch der Überzeugung, dass eine Rebe ein bisschen kämpfen muss, damit sie danach Trauben produziert, die auch schmecken oder die vor allem so für so ein Champagner oder auch Burgunder geeignet sind. Es sind verschiedene Gründe.
Aber interessant, die Deutschen sind da chilliger unterwegs, was die Rebenbepflanzung angeht, offensichtlich.
Nein, es werden erste Tests auch in Deutschland gemacht, aber es ist auch tatsächlich klimatisch bedingt. Die Champagne ist natürlich viel, viel kühler und gerade im Frühjahr, aber auch im Winter teilweise und deswegen schon allein dadurch bedingt und historisch bedingt haben die eine andere Reberziehung. Ne? Also das ist jetzt nicht nur, weil man irgendwie ökonomische Entscheidungen trifft, sondern auch einfach, wie die Kultur war und ist.
Und die Bewirtschaftung ist natürlich auch anders. Also unsere Traktoren passen zum Beispiel nicht durch deren Gassen. Die haben Traktoren, die quasi über die Zeilen fahren. Also ein Rad rechts, ein Rad links und dann, sowas haben wir hier gar nicht. Das heißt, wenn man jetzt mal einen Testweinberg anlegen will, muss man alles händisch machen, weil oder die Traktoren nicht durch.
Traktor einfliegen.
Ja, oder das.
Die sind gar nicht so günstig.
Glaube ich.
Das ist kein Deutsch, oder was? Was ist denn bei euch? Ja, das will immer jeder, so ein Deutsch-Traktor. Was ist denn, also du hast eh schon, oder ihr habt es eh schon gesagt, so das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen bei der Schaumweinherstellung ist irgendwie, dass man eben nicht so lange wartet wie beim Stillwein, also früh lesen. Was sind noch so klassische, also wenn jetzt alle sich gleich für zu Hause Silvester mit Schaumwein oder Champagner eindecken und der anderen buckligen Verwandtschaft erklären wollen, was denn so geil ist an den gerade gekauften Champagnerflaschen was, oder Sektflaschen. Was können Sie da noch so sagen dazu? So?
Ja, wir teilen das mal auf, weil ich glaube, man muss differenzieren, Arbeit im Weinberg und dann die Arbeit im Keller.
Top.
Arbeit im Weinberg fängt eigentlich schon im Januar an. Das heißt, wenn wir den Rebschnitt machen. Wenn ich einen sehr, sehr guten Wein produzieren möchte, ist es meistens sehr gut, wenn ich den reduziere im Ertrag, dass ich eher extraktreiche, aromatische Trauben bekomme. Beim Sekt will ich eigentlich das Gegenteil erzeugen. Das heißt, ich möchte eher Trauben, die etwas feiner in der Struktur sind, nicht ganz so aromatisch, aus den Gründen, die wir vorher erklärt hatten. Und deswegen schneide ich prinzipiell etwas mehr Augen an. Das heißt, habe etwas mehr Ertrag am Ende als beim klassischen Weinbau.
Was heißt Augen anschneiden?
Du hast einen Rebstock und aus den Augen wachsen quasi im Frühjahr oder im darauf folgenden Jahr die neuen
Triebe mit Trauben dran,
genau.
Okay.
Ja. Klingt aber nett, Auge. Ja.
Genau. Das ist, okay. Je mehr Augen du stehen lässt und quasi auf deiner, also du hast immer eine Fruchtrute, die später dient, dass da die Augen aus den Augen die Triebe rauswachsen und später an diesen Trieben die Trauben. Genau. Und je länger du diese Route machst und desto mehr Augen du an dieser Route hast, desto höher ist dein Ertrag grundsätzlich.
Und desto weniger konzentriert sind dann auch die Trauben.
Ja, also es gibt noch andere...
so in etwa, ganz ungefähr.
Aber ja. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir machen Ertragsreduzierung im Keller und nicht im Weinberg. Da kannst du gleich auch gerne was dazu sagen. Aber prinzipiell dann im Laufe des Sommers versuchen wir etwas weniger zu entblättern, dass die Trauben nicht, gerade beim Riesling, dass die Trauben nicht ganz so viel Sonne abbekommen, ne, wenig Sonnenbrand haben. Das führt meistens dazu, dass man eine gewisse Bitterkeit in den Trauben hat. Das wollen wir auch nicht beim Sekt, weil die Kohlensäure würde auch Bitterstoffe stärker hervorbringen. Wir wollen weniger Phenolik, weniger klassische Petrolnoten beim Riesling, deswegen weniger entblättern. Das kommt beim Riesling oft, wenn man zu viel entblättert. Und dann lesen wir die Trauben viel, viel früher. Und zwar lesen wir optimiert auf die Säure, den Geschmack und den Öxle-Wert, also das Mostgewicht. Und da enden wir so zwischen 78 und 80 Grad Öxle, wobei ein Weingut, was normalen Stillwein produziert, da noch nicht ernten würde, weil da wären die Trauben eigentlich noch nicht reif genug oder noch nicht aromatisch genug.
Curly Wein. Das Wörterbuch. Öxle. Grad Öxle ist eine für Winzer extrem wichtige Maßeinheit. Sie steht für das Mostgewicht des Traubenmostes, benannt nach ihrem Erfinder Ferdinand Öxle. Damit kann man im unvergorenen Traubenmost den ungefähren Alkoholgehalt bei einem durchgegorenen Wein berechnen. Ein Grad Öxle besagt, dass ein Liter Most um ein Gramm schwerer ist als ein Liter Wasser. Oha. Eine Faustformel, 8 Grad Öxle ergeben 1 Volumenprozent Alkohol.
So, und wenn die mal geerntet sind, kommen sie dann in den Keller. Und da machen wir natürlich auch einiges anders.
Was passiert im Keller? Let's go underground.
Die Überleitung zu mir. Genau, also wichtig ist dann auch, dass wir die Trauben mit der Hand lesen. Weil nur so kann man die Ganztraubenpressung durchführen. Und Ganztraubenpressung bedeutet, ich nehme die komplette Traube, werfe die in meine Presse und starte dann das Pressprogramm. Und das Pressprogramm.
Also habt ihr eine pneumatische Presse in dem Pressprogramm? Okay. Genau, ja. Weil oft sieht man ja in der Champagne so romantisch, die Korbpressen. Ja.
Da träume ich noch von. Da träumen wir noch von. Ja.
Sind das eigentlich die?
Vielleicht irgendwann. Also es ist eine sehr romantische Vorstellung, diese Korbpresse. Es ist tatsächlich, was die Arbeit angeht, sehr arbeitsintensiv, weil man eben dieses manuelle Scheitern hat.
Was wären die Vorteile?
Ja, man sagt es ist noch schonender eigentlich. Ne? Also es ist eben auch ein sehr langsamer Pressprozess. Und man hat einfach quasi noch weniger mechanische Belastung der Trauben. Mhm. Aber ja, es gibt inzwischen noch andere Pressen wie diese. Jetzt geht es sehr ins Detail. Es gibt noch andere Pressen, die noch schonender sein sollen. Und,
okay. Ja. Aber sind es diese runden Dinger, die so diese Drehteile umhaben?
Das wären die Korbpressen. Genau.
Das habe ich schon mal auf irgendeinem Kupferstich gesehen. Tatsächlich.
Ach, du bist ja so ein alter Entdecker.
Ja, genau.
König also, Kolumbus.
Ja, es gibt sehr viele verschiedene Pressen. Wir haben jetzt speziell eine pneumatische Presse. Das heißt, für dich auch, es ist ein großer Tank, Edelstahltank im Endeffekt. Und da ist ein Ballon innen drin. Und dieser Ballon bläst sich auf und drückt dann die Trauben zusammen. Mhm. Und je fester du presst, desto mehr Saft kommt raus. Und am Anfang, wenn du nur ganz sanft presst, dann kommt quasi nur das Innere einer Beere. Also nur die Cuvée nennt man es. Und dieser Teil der Beere ist eben der eleganteste, der säurehaltigste und einfach der filigranste Most aus der Traube. Und wichtig ist eben diese fraktionierte Pressung, dass man da die Moste trennt, einmal in dieses Herzstück der Traube und dann einmal in den Rest quasi. Das nennt man dann Cuvée und Thai. Und ich sag mal, die Cuvée-Pressung, was die Lise gerade meinte, ist unsere Selektion nicht im Weinberg, sondern im Keller, weil die nur 50% beträgt. Also da, wo ein Winzer vielleicht 70-75% Pressausbeute hat, haben wir eigentlich für unseren Sekt nur 50%. Deswegen, obwohl wir mehr ernten, haben wir nicht unbedingt mehr Most oder Wein dann im Keller bei uns. Und die Teilpressung sind dann die weiteren 12% ungefähr. Also das, was dann schon ein bisschen mehr fester gepresst wird quasi.
Und seid ihr auch so aufgeteilt? Also bist du eher für den Weingarten zuständig, für die Weinberge und du eher für den Keller? Oder ist das noch nicht genau ausgearbeitet?
Ja, das ist die Frage, die wir natürlich ganz häufig gestellt bekommen. Aber ich glaube, wenn man hochwertige Produkte produzieren möchte in einem kleinen Familienweingut, so wie wir es sind, kann man es nicht zu 100% trennen. Und es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, alles zu optimieren. Und meistens geht das durch Symbiose, weil wir zusammenarbeiten. Jetzt dieses Jahr, weil es der erste Herbst war, war ich ganz viel draußen in den Weinbergen und Katharina eher im Keller. Genauso gut sind wir gemeinsam auf Verkostungen zusammen, auf Messen zusammen. Das wird sich, glaube ich, erst über die Zeit rauskristallisieren. Das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht so sagen.
Ja, aber das Schöne ist ja auch, dass man miteinander arbeitet und eigentlich auch in allen Bereichen. Und du kannst nicht trennen im Endeffekt Weinberg von Keller, weil es immer so stark zusammenhängt.
Kristallisiert sich vielleicht ein bisschen heraus, dass so ein Ding, ähnlich wie bei den Ringsbrüdern, ne? Das ist ja auch so, dass
Steffen und
beide Andi, immer alles irgendwie entscheiden, aber Steffen, weil er draußen ist und Andi halt mehr im Keller. Ne?
Ja. Also. Ja.
Aber uns macht halt auch einfach das Komplettpaket total viel Spaß. Ne? Und das gehört einfach beim Weingut dazu oder Sektgut in unserem Fall. Ja.
Habt ihr aber auch schon mal überlegt, einen Wein zu machen?
Haben wir.
Wir machen einen Wein. Ein Barrique im Jahr.
Genau, aber eigentlich die Antwort ist nein. Wir werden es auf jeden Fall auch niemals machen.
Wir machen einen, aber nein.
Den trinken wir auch nur selbst.
Was wäre das? Coteau Rhin Hess Noir.
Ja, genau. Das ist Coteau Jardin. Wir haben im Garten einen Weinberg angepflanzt, weil es schön aussieht. Der ist kreisförmig und aus dem...
Geil.
Ein Rondell aus Reben, ja.
Genau, das ist Cabernet Franc, Cabernet Mythos und macht wirklich einen ganz spannenden Rotwein. Jedes Jahr kommt da ein Barrique-Fass raus und natürlich können wir das nicht versekten. Deswegen wird da jedes Jahr ein Rotwein.
Es ist auch kein Weinberg, es ist wirklich unser Garten.
For friends and family.
Ja, genau. Richtig.
Ja, voll geil.
Die Mama trinkt so gerne Rotwein.
Geht eigentlich beim Schaumweinherstellen mehr in die Hose als beim Stillweinherstellen? Weil wenn man also, hat, ich frage mich nur, weil wir haben ja immer wieder Gäste, die sagen, okay, ja, so, also, oder was wir schon oft in Folgen irgendwie erlebt haben, so dieser Unterschied oder zwischen Genialität und Wahnsinn, und da geht halt viel dazwischen verloren.
Ja.
Und ich meine, ihr habt ja am Ende des Tages sogar zwei Gärungen, das heißt noch einen Arbeitsschritt mehr.
Ja.
Hat man natürlich potenziell noch mehr Fehlerquellen, nicht?
Du hast mehr Entscheidungsprozesse eigentlich, das stimmt schon. Ich würde sagen, es kann schon natürlich dadurch auch mehr schief gehen. Und die große Herausforderung bei der Schaumweinproduktion ist, dass wir, und das sagen wir eigentlich immer, wir haben hier ein Generationenprojekt, weil das, was wir heute produzieren, werden wir erst in 3 bis 10 Jahren verkaufen. Mhm. Sprich, bis ich das Endprodukt in der Hand halte, nach 3, 4, 5 Jahren, weiß ich erst, ob die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die richtigen waren. Das heißt, ich habe einen extrem verlagerten Prozess nach hinten, um meine eigene Arbeit zu beurteilen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was natürlich die Schaumweinproduktion extrem herausfordernd macht.
Ja, der Winzer sieht, ich lese meine Trauben im Jahr 2021 und so im Januar, Februar weiß ich schon mal ungefähr, in welche Richtung es geht. Und dann im September, sage ich mal.
Da geht es bei euch erst wieder los.
Ja, da kommt bei uns erst die Tiragefüllung, also sogar noch später im Mai. Und klar, man lernt auch dazu, die Grundweine zu verkosten. Und auch da merkt man natürlich schon Unterschiede, wenn man Dinge im Weinberg zum Beispiel anders macht. Aber im Endeffekt die Sicherheit, dass du alles richtig gemacht hast oder alles falsch, hast du erst dann nach 3, 4 Jahren. Ja.
Das heißt, ihr habt, weil ihr jetzt gerade dieses Jahr das erste Jahr habt, wo ihr den Weinberg selber bewirtschaftet habt, habt ihr noch gar keinen Release in der Hand von eurer eigenen Bewirtschaftung sozusagen?
Nee, das dauert.
Es dauert noch ein bisschen.
Ja. Ja.
3 Jahre vielleicht, da gibt es den ersten?
Den ersten vielleicht, ja.
Also wir haben so ein bisschen eine Philosophie, dass wir auf sehr langes Hefelager oder eine sehr lange Lagerung der Flaschen dazu tendieren. Und bei uns ist es eigentlich aktuell mindestens 4 oder 5 Jahre. Das heißt, das, was wir heute geerntet haben, werden wir nächstes Jahr auf die Flasche bringen, zur zweiten alkoholischen Gärung und dann nochmal 4 bis 5 Jahre einlagern.
In der Flasche.
Und dann habe ich rein theoretisch frühestens 2026 die ersten Sekte, die wir präsentieren können.
Krass.
Ja.
Dann kommt die 2026 nochmal.
Können wir das probieren, ja.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. In eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Da braucht man sehr viel Geduld.
Dauert immer so ein bisschen, ja. Mhm.
Krass.
Der Champagner ist unglaublich gut. Der geht ja richtig auf mit Luft. Super.
Ja.
Super fein, super weinig.
Ich finde es bei dem auch ganz spannend, weil damals, als ich den, also im, ja, dann letztes Jahr September oder wann gekauft habe, da war er noch viel, noch straighter und wirklich teilweise so sauer, dass ich ihn nicht trinken konnte. Und jetzt aber mit der Lagerung nach dem Degorgieren, also bei mir im Keller quasi oder bei uns im Keller, entwickelt er sich wahnsinnig gut. Und gerade weil er so eine frische Stilistik hat, steht ihm jetzt dieser Schmelz, den er irgendwie bekommt, einfach wahnsinnig gut, finde ich.
Also ihr habt den schon die Pinot Noir-Stilistik, aber trotzdem hat es mega viel Zug und es ist super schlank.
Degorgiert
ist 85% Pinot Noir, 15% Chardonnay.
Ja.
Degorgiert am 23.01.2020.
Und nachdem habt ihr ihn nochmal selber gelagert. In euren Keller gelagert, sozusagen.
Ja. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, und das ist ein Problem in der Branche generell. Man kauft Schaumwein immer dann, wenn man es trinken möchte.
Ah.
Ne, also ich habe irgendwie einen Geburtstag, Silvester oder Weihnachten und weiß, oh Mist, ich habe noch nichts im Keller, jetzt muss ich noch Schaumwein einkaufen. Und dann trinkt man das auch meistens schnell. Und wie du jetzt merkst, Schaumwein entwickelt sich, gerade wenn es ein guter ist, extrem toll, nochmal, wenn man ihn selber einlagert im eigenen
also
Keller.
Also nach dem Degorgement, du sprichst jetzt von Lagerung nach dem Degorgement.
Richtig, ja.
Nach dem Abfüllen, nee, nach dem Kaufen meinst du, ne?
Nach dem sogenannten Abspritzen, Curly. Das heißt Degorgement, tut mir leid.
Aber sie meint
doch... Alter Volley natürlich macht man das in allen tollen Häusern.
Aber sie meint doch...
Bestimmt auch, not.
Sie meint doch den Kaufen und danach nochmal lagern, das meinst du doch, oder?
Ja. Also du hast 2 Lagerzeiten eigentlich, die du differenzieren musst. Einmal, nach der 2. alkoholischen Gärung bleibt der Sekt auf der sogenannten Hefe liegen. Die Hefe ist dafür verantwortlich, damit sie Zucker in Alkohol umwandelt und als Nebenprodukt CO2, Kohlenstoff.
CO2.
CO2. So. Und diese CO2 ist dann gebunden im finalen Schaumwein. Und was jetzt passiert, ist die sogenannte Hefeautolyse. Das heißt, die Hefe, die eigentlich nicht mehr aktiv ist, gibt gewisse Aromatiken ab. Wir kennen das so in unserer Branche als Brioche oder Brotkruste oder so, so ein bisschen was Erdigeres, Cremigeres.
Biskuit auch oft.
Biskuit.
Mm, ist geil.
So, und dann muss die Hefe ja wieder raus, weil der Sekt ist zu dem Moment trüb. Und dann müssen die, das hast du sicherlich schon mal gesehen, die Sektflaschen gerüttelt werden.
Ja.
Das heißt, ich stelle die auf den Flaschenhals. Das dauert, je nachdem wie man es macht, zwischen einer Woche und 4 Wochen.
Rüttelt ihr selber? Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Ja.
Also per Hand alles?
Wir machen beides. Per Hand und maschinell.
Okay.
Genau. Wir sagen immer, der Hefe ist es egal, wie sie in den Flaschenhals rutscht. Es ist kein qualitativer Unterschied. Es ist etwas romantischer, auch nach außen, wenn man sagt, man macht alles per Hand. Aber de facto ist es natürlich sehr viel mehr Aufwand. Man hat teilweise natürlich auch das Personal gar nicht, um das zu machen.
Popp doch mal jetzt richtig, was ist bei dir?
Ja, die elegante weiß es, wie Willi das macht.
Chefsommelier, oder?
Ja.
Okay.
Ich will, dass du mal einen Tisch popst, Bruder, wenn du kommst.
Ja. Beim nächsten Pop mal.
Ja.
Und dann
genau,
setzt sich
so. Marie mal ausreden.
Ja, Entschuldigung.
So, und die Hefe muss raus und das nennt man degorgieren. Nachdem sie gerüttelt ist, friere ich den Flaschenhals ein in so ein Eisbad bei minus 22 Grad, kann die Flasche dann wieder umdrehen. Der Kronkork, der zu dem Zeitpunkt noch drauf ist, wird geöffnet und dadurch, dass 6 Bar Druck in der Flasche sind, schießt, so wie Willi das gerade ganz toll vorgemacht hat, schießt der Hefepfropfen aus der Flasche raus und er ist klar.
Und der Rest schießt nicht raus, nur der Hefepfropfen.
Idealerweise nur der
Okay.
Es passiert schon ab.
Shit happens sometimes.
Nee, aber auch genau. In dem Moment, ja, es gibt manche Sekte, die beim Degorgieren wahnsinnig schäumen. Und dann ist irgendwas im Grundwein gewesen, was vielleicht den Sekt dazu veranlasst hat, jetzt mehr zu schäumen. Und auch das merkst du dann zu dem Zeitpunkt.
Hat ihn ein bisschen aufgeregt, da war irgendwas drin.
Ja, ja.
Ja, aber dann die Zeit eben danach ist sehr wichtig. Das heißt, wir schreiben zum Beispiel immer drauf, zu welchem Datum er degorgiert wurde. Jetzt muss ich kurz trinken.
Schrecklich, dieser Podcast.
Wir schreiben immer drauf, zu welchem Datum wir degorgiert haben, dass man am Ende auch relativ transparent weiß, wie lange der quasi schon irgendwo stand oder lag, jetzt zum Beispiel beim Händler oder in meinem eigenen Keller, sodass ich dann selber entscheiden kann, ihn einfach noch liegen zu lassen. Weil dadurch wird diese Hefeautolyse einfach noch viel stärker und präsenter und er wird harmonischer. Ja, oftmals direkt nach dem Degorgieren sind Sekte sehr aufbrausend. Und die Zeit muss man ihnen geben, nochmal zur Ruhe
ist
zu kommen.
Teilweise tatsächlich untrinkbar. Und ich finde es auch eine Farce, generell Champagner zu kaufen, wo das Degorgierdatum nicht abgedruckt ist auf der Etikette.
Ja.
Ich hasse es. Weil du weißt nicht, mit welcher Charge du es zu tun hast, kaufst es dann teilweise für wahnsinnig viel Geld und du hast dann keine Ahnung, wann trinkst du es, wie trinkst du es. Und es bringt, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel. Also das noch mindestens 1-2 Jahre rumliegen zu lassen, weil das bringt wirklich sau viel. Nicht?
Also wir haben das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn das Datum draufsteht, mehr oder weniger. Könnte man so sagen.
Naja, du kannst davon. Qualitätsmerkmal. Es ist ein sehr ehrliches Arbeiten vielleicht des Sekthauses oder des Winzers, dass er auch so transparent ist und das draufdruckt, weil anders wäre es ja auch irgendwie ein Verkaufsknüller, weil so Leute, die sich auskennen, kaufen halt vielleicht kein junges Degorgierdatum.
Mhm.
Und es ist ja irgendwie schon ein Qualitätsmerkmal, weil du weißt ja auch, wie lang war er auf der Hefe, also wie lang hat er mindestens gereift oder generell und ja, wie lang hat er danach gelagert. Vielleicht ist es auch ein Problem, weil du weißt dann, dass er danach 2 Jahre im Schaufenster beim KDW stand. Ist vielleicht auch scheiße. Wieso die Flasche vielleicht genau deshalb dann nicht
unter der Halogenlampe.
So, so, weißt du, im transparenten Glas und dann auch noch im Licht, dann weißt du eh schon, wie das Ganze schmeckt, nämlich nach Kotze meistens. Das ist der berühmte Sekt-Lichtschaden oder Champagner-Lichtschaden, von dem man spricht, bei transparenten Flaschen. Deshalb haben teure transparenten Flaschen auch immer noch eine teurere Folie,
so wie
statt dass man einfach gefärbte Flaschen nimmt. Aber das schmeckt man. Das riecht wirklich meistens nach Erbrochenem oder
nach,
so. So nach Milch.
Käse.
So.
Oder Käse.
Ja, widerlich.
Ja.
Krass, okay.
Das hatte also, ich jetzt noch nicht. Man kann viele Dinge auch falsch machen beim Verkauf.
Yep. Ja, es ist halt also gerade auch wegen der Kohlensäure halt viel fragiler als Stillwein. Nicht? Also,
ja.
Man kann da schon echt viel.
Deshalb auch diese Goldfolie, über die wir schon geredet haben.
Genau.
Mhm. Bei hellen Flaschen.
Ja. Bei Kristall oder bei Ace of Spades oder so.
Bei den Rapper-Champagner. So wie Curly als Großverdiener. Ja, natürlich.
Sorry, Bruder. Geringverdiener, Finanzamt hat
geleistet. In Hülle und Fülle. Nee, aber bald ist ja Silvester, da kann man ruhig wieder ins Gesparte greifen beim Schaumwein.
Ja.
Ist ja auch Böllerverbot dieses Jahr.
Eben, Digga.
Da kann man ruhig mal die Korken knallen lassen. Ein bisschen lauter.
Kann ich das Raketen-Money in Champagner investieren?
Gott sei Dank haben wir schon wieder Wein im Glas, also Schaumwein in dem Fall. Jetzt aus, man mag es kaum glauben, wenn man nicht so viel Schaumwein trinkt, aber aus England.
Richtig.
Oha, echt?
Da wart ihr auch beide, oder?
Ja. Mhm. Also das ist ein Schaumwein aus 2015. Und 2015 habe ich damals, zu der Zeit, wo ich überlegt hatte, wie das mit meinem Masterstudium, mit dem Weinbaustudium weitergeht, überlegt, noch ein Praktikum zu machen in einem reinen Schaumweinbetrieb, nachdem ich bei Rings kurz war im Sommer.
Aber du warst bei den Rings Bros?
Ja, ganz kurz. Und dann bin ich nach England gegangen für den Herbst. Ich habe zuerst den Herbst noch bei uns zu Hause gemacht, weil wir, ich sage jetzt mal, im Ende August bis Mitte September Trauben lesen. Und in England, klimabedingt, fangen die natürlich erst Anfang Oktober, beziehungsweise damals Mitte Oktober an.
Mhm.
So, und man glaubt es kaum, aber dank das, was man Klimawandel nennen darf, ist es mittlerweile auch möglich, eben Schaumwein vor allem in England zu produzieren. Immer noch in sehr kleiner Größe, aber es ist auf jeden Fall wachsend.
Ja gut, das war auch der erste. Ich war ja mal an der Weinakademie. WSET nie fertig geworden, natürlich sehr früh gestartet, sehr früh auch wieder aufgehört. Aber das war tatsächlich einer der Beispiele, die wir damals im Schaumweinseminar hatten, Gasborn.
Ich habe 2019 dann auch dort gearbeitet. Deswegen haben wir den auch mitgebracht, weil wir beide so eine Connection auch zu dem Betrieb haben.
Schon einer der Vorzeigebetriebe.
Ja.
Ich meine, die zwei berühmten Gasborn und dann gibt es Neatimber.
Neatimber,
ja. Ja, und ich finde, was grandios ist, erstens, das, was wir erlebt haben, war total unterschiedlich, weil die sich sehr schnell entwickelt haben. Ich würde schon sagen, es ist, glaube ich, einer der größten Betriebe sogar in England. Und trotzdem produzieren sie Schaumwein auf ganz, ganz hohem Niveau. Wir sagen beide, es braucht noch ein bisschen, weil natürlich der Säuregehalt in England in den Trauben natürlich etwas höher ist. Deswegen würde ich die tendenziell eher länger lagern lassen, damit die ein bisschen runder werden. Aber das hat einfach extrem viel Potenzial, auch aufgrund der Böden und des Klimas. Und wenn man dort ankommt, das finde ich ganz cool, in der Fähre kommt man auf so Kreidefelsen zugefahren. Also es ist alles weiß und man sieht wirklich, dass eigentlich England und Frankreich mal zusammengehört haben und wie so eine Art Bruchstellen haben, wo sie dann getrennt wurden. Und das beeinflusst natürlich extrem die Produktion der Schaumweine dort.
Und saurer? Lol. Weil weniger Sonne oder warum sind die...
Ja? Weniger Sonne, weniger Reife. Also ich glaube, in warmen Jahrgängen werden die Trauben schon irgendwie reif, aber halt auch erst Ende Oktober, Mitte Oktober. Aber in Jahrgängen wie jetzt 2021, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie die überhaupt die Trauben reif bekommen haben. aber klar, dann hast du auch automatisch mehr Säure. Und durch das kühlere Klima, weniger Sonne, hast du tendenziell höhere Säurenwerte.
Was ganz interessant ist, in England, die haben sich auch spezialisiert auf Burgunderrebsorten, also Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Blanc, aber eben auch ganz klassische deutsche Rebsorten wie Riesling, weil natürlich Riesling total gut geeignet ist für Cool Climate Anbaugebiete. Und daraus wollen sie zukünftig eben auch Wein machen, aber das dauert einfach noch. Es ist einfach noch zu kühl. Und teilweise, als wir dort waren, mussten die auch die Traubenlese abbrechen, weil dann der Frost kam und dann natürlich du die Trauben so für den Sekrundwein nicht mehr verwenden kannst.
Weil es gibt kein Eischampagner.
Ja. Es kommt vielleicht irgendwann noch, aber noch nicht.
Das wäre mal wieder ein Brand. Curly's Ice Bubbles.
Wäre richtig geil, Digga. So Cubby mit Bubbles wäre richtig geil, halt eigentlich.
Ja. Wie findet ihr den?
Er ist jetzt komplett konträr zum Champagner davor.
Ja.
Also ich finde das jetzt viel opulenter, nussiger, brotiger. Ich weiß jetzt nicht, welche Rebsorten, aber das wird wahrscheinlich auch so Chardonnay, Pinot.
Genau, die klassischen drei. Chardonnay, Pinot Noir, Meunier. Das ist deren Brut Reserve, das klassische Cuvée.
schmeckt für mich auch so, als wäre es vielleicht eine Spur länger auf der Hefe gewesen oder genauso. Hat halt weniger Zug, ist halt mehr jetzt die Opulenz. So. Also auch ein bisschen mehr Süße.
Der davor war irgendwie spritziger ein bisschen, oder?
Ist aber saugut. Also zu Weihnachten für einen Otto Normalverbraucher würde ich den mehr empfehlen als den Champagner davor. Nicht?
Ja. Obwohl ich den, also ich finde beide sehr anspruchsvoll, auch aufgrund der Säure bei beiden. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt der Gaspar auch jedem schmecken würde, weil er natürlich schon sehr, sehr viel Zug hat durch die Säure und Opulenz, durch das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber da ist auch sehr viel, ich weiß nicht mehr den Anteil, aber da ist sehr viel Holz mit verarbeitet, gebrauchtes Holz. Das heißt, er ist schon in gewisser Weise abgerundet, hat so eine erdige Note. Aber ich würde sogar sagen, der ist mehr der Essensbegleiter als jetzt der andere. So, für mein Gefühl.
Und der erste ist eher so der Aperitivwein, oder? So gefühlt. Schaumwein, sorry.
Nee, es ist super, Wein zu super, sagen. Die Franzosen sagen übrigens zu Champagner auch Wein.
Ah, echt?
Le Vin, ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen tendiere ich auch oft dazu, zu Schaumwein zu sagen, weil Sekt einfach gar nicht das ausdrückt, was wir eigentlich tun. Ja, also wir produzieren eigentlich Weine, die wir dann verperren.
Ja, weil Sekt halt auch so ein bisschen, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht halt, verbindet man halt, man wird irgendwie so erzogen mit dem Begriff, dass man hat dann halt diese Rotkäppchen-Sachen im Kopf irgendwie. Und ich glaube, Schaumwein geht man direkt mit einem anderen Mindset irgendwie an das Glas, wenn man jetzt sagt, da ist Schaumwein drin, wie wenn ich jetzt sage, da ist Sekt drin. Also zumindest ist bei mir so, weil ich halt von früher kenne, Mumm. Halt. So gefühlt. Und
dann, 98% der Deutschen
auch. Genau, und damit wirst du halt dann ja auch so irgendwie erzogen gefühlt, halt, wie du bestimmte Begriffe halt mit bestimmten Sachen verbindest. Deshalb finde ich das auch.
Wo ist der Deinhard zum Beispiel?
Und, ey, aber ich muss sagen, die krasseste Werbung hatten die damals mit dieser Trommel, mit diesem Schlagzeug, das war schon echt legendär.
Was war das? War das Frischenett oder was war das?
Nee, das war
Deinhard.
Wo ist der Deinhard? Ja, das war überkrass.
Stimmt, gell?
Das war schon legendär.
Ja, aber also die Werbung halt immer, wo das Geld hinfließt, nicht? Also irgendwie würde man oft wünschen, dass da mehr Geld in die Produktion fließt, wie in die Werbung. Ne?
Aber in der Champagner ist es ja ähnlich. Also die großen Marken fordern einfach einen gewissen Preis, weil natürlich
so
auch sehr hinhacken viel...
So wollte ich jetzt nicht gleich, aber ich finde es gut, dass du das machst.
Ja, ein gewisser Teil des Preises fließt einfach ins Marketingbudget.
Das heißt, gewisser. Ja, Entschuldigung. Großer. Nenne jetzt die vier großen Buchstaben. Ich meine, da kriegst du mehr WKZ als sonst irgendwas. Ja. Das kannst du dann auch im Curlys Weinwörterbuch oder im Ökonomiewörterbuch dann erklären. Was WKZ und die vier großen Buchstaben sind. Aber es ist halt leider wirklich die Realität. Und dann verkostet man andere Champagner oder kleinere Häuser. Und ich habe jetzt kein Problem damit, dass die von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich schmecken. Und ich glaube, alle Leute, die das Geld für Champagner heutzutage ausgeben, haben auch kein Problem damit. Weil jeder weiß ja, was einen Jahrgang betrifft. Man hat ja auch kein Problem damit, verschiedene Jahrgänge an Riesling zu kaufen.
Ja.
Und einmal einen wärmeren und einmal einen kühleren Jahrgang zu haben. Warum muss ich jetzt immer mich darauf behaupten, ja, wir machen 5 Millionen Flaschen und jeder Jahrgang muss gleich schmecken. Ein Scheiß muss das gleich schmecken.
Ist ja auch das Spannende.
Weil wenn es immer gleich scheiße schmeckt, bringt es mir nichts, wenn es immer gleich schmeckt. Macht ja auch nichts, wenn es mal besser schmeckt.
Zwei verschiedene Paar Schuhe halt einfach. Der eine sagt halt, ey, ich bin Bushido, jeder Track klingt halt gleich. Und beim anderen ist halt so, boah
Alter, wenn jetzt gleich irgendwas hier passiert in der Bude, Alter.
Bei dem passiert nichts mehr, da kommt höchstens die Polizei hier rein.
Können wir das
Netflix,
wieder rausnehmen?
Da kommt Netflix, Leute, mal.
Ja, das wäre nicht schlecht. Die können gerne kommen. Können beide zusammenkommen.
Ja. Aber, also ich sehe das gar nicht so radikal, weil es sind unterschiedliche Produkte auch. Und ich sage auch immer, die Industriesekte, die wir hier in Deutschland kriegen, die sind an sich technisch top gemacht. Wenn man mal überlegt, was das Basismaterial ist. Und deswegen versuchen wir es auch nie schlecht zu reden, aber wir wollen immer herausstellen, dass es eine andere Machart und ein anderes Produkt ist. Und das Problem ist, dass es gleich heißt. So, und deswegen müssen wir uns natürlich immer behaupten und erklären, was unser Unterschied ist zu dem, was man sonst im Supermarktregal findet.
Mhm. Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen an euch, was der Unterschied zwischen Raumland und Rotkäppchen ist.
Ja. Also wir wollen jetzt keine einzelnen Marken nennen.
Nee, weil, nur kurz, das, als ich nach Berlin gezogen bin, dachte ich, dass das Rotkäppchen gar nicht mehr gibt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt seit 10 Winter in Berlin und ich
seit
muss immer wieder...
Winter?
Ja.
Das
klingt so schrecklich.
Geil, gell? Und ich muss immer wieder herausfinden.
Das klingt ein bisschen nach Game of Thrones. Oder,
ja, da ja, hat der Winter lang, angeblich. Aber dass das hier ja wirklich Teil der Realität ist. Also Rotkäppchen ist ja nicht einfach so, also das wird ja wirklich hier gekauft und getrunken.
Ja.
Nämlich nicht mal wenig.
Das nicht ist nur ja, in Berlin.
Ja, ja. Also ich glaube vor allem irgendwo anders noch mehr wie in Berlin, ehrlich gesagt.
Das, und weil du ja richtig sagst, Sekt ist Sekt. Ich meine, da kann jetzt der VDP kommen und noch ein neues Sekt-Ding irgendwie produzieren und so. Am Ende des Tages ist für den Normalverbraucher, für den User, Sekt, Sekt. Ja, fertig aus. Mhm. Und deshalb muss man schon auch irgendwie mal sagen, was hier vielleicht der Unterschied ist zwischen... Ja.
Aber also jetzt, sorry, aber ganz blöd gesagt, Wein ist auch immer Wein. Ja, ja, und der Wein für 2 Euro im Supermarkt ist halt auch derselbe Wein wie ein VDP-großes Gewächs oder so. Also in dem Sinne, ja, der Name ist irgendwie ungünstig, weil es einfach auch, also das, was wir machen, ist auch eine absolute Nische. Ja, wir haben vielleicht Winzersekt in Deutschland, hat vielleicht einen Anteil von 2-3% maximal.
Am Sekt allgemein.
Am deutschen Sektmarkt, der Winzersekt hat einen Anteil von so 2-3%. Und die großen Konzerne, Unternehmen wie ja, die 4 Großen haben einen Anteil von 97% oder so.
Okay.
Ja. Und
man muss dazu sagen, 2% der Sekte kosten über 6 Euro. Mhm. Ja, also wir befinden uns schon in Deutschland auf einem sehr, sehr niedrigen Preisniveau.
Krass.
Was du sagen wolltest, ist der Unterschied zu dem Sekt, den wir machen.
Ja, genau.
Ne, weil was wir machen, wir haben es vorher schon gesagt, ist traditionelle Flaschengärung. Ein sehr aufwendiger Prozess. Und die großen Industrieunternehmen machen was anderes. Ja, die stellen die Sekte im Tankgärverfahren her. Das heißt, man kann auch ein ganz andere Volumina bedienen natürlich.
Die sehen die Flasche also erst, wenn die zweite Gärung schon vorbei ist sozusagen.
Mhm. Man muss auch unterscheiden. Also wir zum Beispiel, wir bauen unsere Trauben selbst an. Und die Großen, die kaufen ihre Grundweine aus
meistens
sehr großen Weinbauländern zu. Das ist auch natürlich auch ein relativ preisgünstiger Einkauf ist für die. Und dann vergären die weiter in Tank zu einem Sekt.
Ja, das sind ja schon super Erklärungen. Also ich wollte ja auch nicht jetzt irgendeine Marke schlecht machen, aber nur, dass jeder versteht, was der Unterschied ist zwischen euch. Also
ist Anbau ja auch kein von, Geheimnis, muss man
Anbau
auch sagen.
Anbau von eigenen Trauben. Ist kein Geheimnis, aber nicht für alle klar. Ja.
Voll.
Das meine
ich habe es nicht gewusst. Also,
ein wahnsinnig großer Unterschied zwischen dem, was ihr macht und dem, was große Marken machen. Mhm. Nämlich Anbau von eigenen Trauben, Bewirtschaftung von eigenen Trauben, nur Flaschengärung, keine Maschinenlese, also bei den Trauben, bevor die reinkommen. Und also es gibt ja auch total viel verschiedene Herstellungen bei großen Marken, nämlich das Tankgärverfahren, dann gibt es auch teilweise einfach nur, aber ich glaube, das ist dann Perlwein, wo man einfach nur
CO2 reinlässt. Sekko nennt sich dann, aber dann heißt es nicht mal mehr
oder whatever, ja.
Aber das ist dann, wenn man nachträglich Kohlensäure dazu fügt.
Also ein Wein, der mit Kohlensäure versetzt wird, in welchem Verfahren auch immer, und dann ist halt ein Wein, der sprudelt.
Also aber es ist Prosecco ist auch so?
Nee, Prosecco ist im Tankverfahren.
Ja.
Okay. Wow.
Sekko ist auch was anderes als Prosecco.
Um es nochmal komplizierter zu machen, es gibt auch, wenn auf einer Flasche Flaschengärung steht, bedeutet das nicht automatisch, dass es die traditionelle Flaschengärung ist. Weil man kann auch rein theoretisch alles in der Flasche vergären, dann aber jede einzelne Flasche wieder aufziehen, einmal in den Tank bringen und mischen sozusagen, um wieder dann auf die Flasche zu füllen, dass auch jede Flasche eine gleiche Qualität aufweist mit dem sogenannten Transvasierverfahren.
So wird es aber tatsächlich auch in der Champagne bei Klein- und Großflaschen gemacht, habe ich mir mal sagen lassen. Weil bei sehr vielen Großflaschen dann der Druck bei der Flaschengärung zu groß wäre.
Bei einer Magnum oder so meinst du
das? Nee, die Magnum geht noch, aber alles, was dann größer ist. Also Scherer bauen die ganzen Nicky Beach Rumspritzerflaschen.
Wie groß gibt's? Was für Flaschen gibt es denn? Wie groß?
Ich glaube bis 24 Liter.
Wer kann denn das tragen?
Noch größer? 15? Nee, viel größer. Also was wir persönlich machen in traditioneller
Flaschengärung. Ich glaube, die Größe ist eine Nebukadnezar, aber jetzt kann ich mich nur blamieren, weil ich müsste es wissen mit meinem ganzen Sommelier. Aber es gibt ja verschiedene Bordeaux- und Burgunderflaschen. Aber ich glaube, die Nebukadnezar ist die größte und die müsste knapp über 20 Liter haben.
Das heißt, sie wiegt dann 25 Kilo oder was?
Ja, also schaffst es nicht alleine, sie
auszuschenken. Na, mehr, viel mehr. Und oft ist es ja auch so, dass dann die Flasche teurer ist als der Inhalt.
Ja, die Flaschen sind unheimlich teuer.
Mega teuer. So teuer. Also alles ab 3 Liter wird richtig teuer.
Ja, ja, aber was, glaube ich, echt interessant wäre für die Zuhörer, was ist denn der Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen Sekt und Prosecco oder ist es nur der Name?
Ich glaube, das weiß jeder. Das ist vielleicht nur für dich
interessant. Okay. Du nicht Nein, auskennst. Safe nicht. Ich bringe dir morgen 10 Leute, die das nicht wissen. Safe. Ich gucke gleich an.
Ja, da gibt es einen großen Unterschied. Aber einmal nur, dass du es auch gehört hast, Prosecco darf man nur zu dem sagen, was aus Valdobbiadene kommt. Das ist das Weinanbaugebiet für Prosecco in Italien. Also wir dürfen in Deutschland sogar gar nicht Prosecco sagen zu dem, was wir produzieren.
Okay.
Genauso wie Champagner. Champagner ist ja auch eine geografisch bedingte Bezeichnung für Schaumwein aus der Champagne.
Okay, ja. Got it. Und wie heißt es?
Anbaugebiet?
Valdobbiadene.
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 In Italiano Valdobbiadene.
Bene, bene. Okay, alles klar.
Die Deutschen und die Österreicher neigen dazu, Valdobbiadene zu sagen, aber in Italiano è Valdobbiadene.
Okay, vielen Dank.
Kein Problem. Das ist immer aus der Rebsorte Clara, die früher Prosecco hieß, aber mit einer Novellierung in dem Gebiet umbenannt wurde in Clara.
Willis Stadtwörterbuch.
Na, siehst du. Ein bisschen was habe ich gelernt. Na, aber ist doch super. Ich habe auch noch ein Geschenk für euch mit, bevor wir jetzt zum letzten Wein kommen tatsächlich.
Heute gibt es immer noch Geschenke.
Ich will wie Weihnachten.
Curly-Unterhalt.
Ja, das kann man.
Die Gäste bitten.
Bei mir war früher so, bei mir gab es, also bei meinen Eltern gab es immer Sekt und an Weihnachten gab es immer Cremant. Aber Champagner gab es nie. Das heißt, meine Abstufung bisher bestand Sekt, Cremant, Champagner. Das war meine Abstufung. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, dass Cremant auch eigentlich genauso in Anführungszeichen gut sein kann wie Sekt, wenn er halt, nur weil er nicht aus der Champagne kommt, heißt es ja nicht unbedingt, dass er schlechter sein muss.
Ja, also auch Cremant ist im Endeffekt eine, du darfst auch in Deutschland
nur wenn's aus dem
Cremant
Elsass
herstellen. Unser Geschenk lachen. Das habe ich schon.
Ich weiß, woher der kommt.
Hast du schon? Das ist ein Zylinder mit Raumland obendrauf, ein wunderbarer Sektverschluss.
Ja, geil, was ist das?
Den musstet ihr uns aber nicht zurückgeben.
Ja, oh ja, ich wollte, weil ich sage immer, ich bin ein Gauner, aber ein ehrlicher Gauner.
Geklaut?
Wir waren ja vor kurzem bei Meininger Finest 100 und ich war wieder mal einer der letzten Gäste und war noch durstig und strich nochmal eine letzte Runde um die Stände und so weiter. Und dann gab es noch eine wunderbare Flasche Sekt aus eurem Haus mit diesem wunderbaren Verschluss,
den ich versprochen habe,
dir zurückzubringen.
Ja, ich dachte, das ist schön.
Vielen Dank für die Flasche, es war ein perfekter Weg Proviant in die Eselsburg. Sie hat super geschmeckt im Taxi. Und ja, ich bringe dir dann heute hier mit wieder zurück.
Du hast eine Flasche mit ins Taxi genommen.
Ja, sicher.
Ja, Ehrenmann.
Dann mit Mundschutz getrunken?
2008 war.
Sicher. Kurz weggezogen. Ja. Kurz weggezogen.
2008
richtig,
war das. Ja. Einer der größten Jahrgänge.
Wollte ich gerade sagen, wie in der Champagne eigentlich. Ja. Ja. Waren die Jahrgänge recht ähnlich. Ja. 2008, Bingo Bongo.
Kann man immer vergleichen.
Ja, war einfach ein, was wir lieben für Schaumwein, es sind eher kühle Jahrgänge, die eine lange Reifeperiode haben, sodass die Trauben nicht zu früh geerntet werden müssen. Und 2008 war einer der Jahre, wo die Trauben auch noch sehr gesund waren dazu. Ja, ich würde auch behaupten, dass 2021 nicht für jedes Weinanbaugebiet, aber Rheinhessen war sehr, konnte sehr davon profitieren, ein sehr spannendes Jahr werden wird, gerade für Schaumwein, weil natürlich das Jahr generell auch sehr kühl war und einfach wir dadurch ganz tolle Sektgrundweine jetzt herstellen konnten.
Hat ein bisschen gedauert.
Hat ein bisschen gedauert.
Ja.
Das sollte ja schon früher kommen, ging aber nicht.
Ja. Stimmt, ja, Ende Oktober, ne?
Ja, genau,
da waren wir fast noch in der Lese.
Ja, es war verrückt dieses Jahr, aber ja, man passt sich ja an und ganz ehrlich, ich bin auch super gespannt auf den Jahrgang. Das, was wir bisher probiert haben, lässt hoffen.
Super. So, jetzt haben wir endlich einen Raumland-Sekt, nämlich die Top-Geschichte aus eurem Haus, Triumvirat 2012.
Mhm. Ja.
Macht ihr nur Jahrgangssekte eigentlich?
Fast. Bisher ja.
Fast, ja, okay. Bisher ja, ja. Triumvirat ist immer ein Drittel Meunier, Drittel Chardonnay, Drittel Pinot.
Jedes Jahr ein bisschen anders, aber circa, genau. Also Triumvirat ist unsere große Cuvée. Triumvirat kennt man vielleicht aus der Geschichte, das war immer das Dreimännerbündnis zu Zeiten Cäsars, das waren die drei Männer, die die politischen Stricke in der Hand hatten. Und bei uns sind es die drei starken Rebsorten, Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Und wir glauben einfach, dass wir daraus den ausdrucksstärksten Sekt machen können. Und deswegen, wenn wir eine Cuvée zusammenstellen im Frühjahr, fangen wir immer mit der Zusammenstellung von Triumvirat an. Genau. Ich muss das mal...
Aha.
Und das ist jetzt Jahrgang 2012. Eigentlich auch ein sehr schöner Jahrgang. Das heißt, der lag über 100 Monate auf der Hefe, also über 8 Jahre. Hatte also ganz viel Zeit, um sich zu entwickeln. Hat einen gewissen Anteil Holz, der bei uns aber immer sehr zart eingebunden ist und nie im Vordergrund stehen sollte. Und natürlich die Ausdrucksstärke durch die drei Rebsorten.
Okay, ich muss wieder eine Nubi-Frage stellen. Was heißt denn eigentlich dieses Brüt?
Gute Frage.
Hast du das nicht schon mal gefragt?
Bestimmt, ich weiß es nicht, aber jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Nein, habe ich nicht, Mann.
Ich habe es uns sogar schon mal erklärt, den Körn nicht weiter.
Nein, auf keinen Fall.
Auch wieder vergessen. Ist auch egal.
Ja, nachdem wir jetzt Profis hier haben.
Ich würde es gerne von den zwei Damen hier nochmal hören.
Aber dann vergisst es nicht mehr.
Nein.
Okay. Also du hast beim Sekt eine andere Angabe für Restsüße oder Dosage, wie beim Wein ist trocken, halbtrocken, edelsüß zum Beispiel, ist beim Sekt eben das Brüt, sage ich mal, das häufigste verwendete für die Geschmacksangabe und bedeutet bis zu 12 Gramm Süße.
Okay.
Und die Süße wird beim Sekt durch eine Dosage bestimmt. Und zwar nach dem Degorgieren, also diesem Enthefen, gibt man nochmal einen Likör zu dem Sekt dazu. Und damit stellt man dann die finale Süße ein. Und wenn du unter 12 Gramm bist, heißt es Brüt. Wenn du unter 6 Gramm bist, heißt es extra Brüt. Und wenn du gar nichts zugibst und einfach nur mit demselben Sekt beifüllst, heißt Brüt Natur oder Zero Dosage zum Beispiel.
Okay.
Und alles darüber musst du dir nicht merken.
Ja, aber das ist das Riesenproblem, weil man immer denkt, okay, ich hätte gerne einen trockenen Sekt. Und damit sagt man, ja, ich würde gerne was haben, was wenig süß ist. Aber wenn man einen trockenen Sekt bekommt, dann ist der meistens sehr, sehr süß.
Ja, mehr als 17 Gramm.
Genau.
Also müsste man eigentlich extra Brüt nehmen, wenn man richtig trockenen Sekt will.
Ja, ja. Oder Brüt Natur, ja. Zero Dosage. Genau. Ja.
Wobei man muss auch dazu sagen, wenn wir Brüt draufschreiben, ist er in der Regel extra Brüt.
Dann ist es minimal über 6 sozusagen. Ja.
Oder genau 6. Oder also manchmal auch 5. Aber du hast halt einfach auch diesen Freiraum, sage ich mal, es zu entscheiden. Und ja, du darfst auch auf Brüt Natur und auf Extra Brüt immer noch Brüt schreiben.
Aber andersrum geht's nicht. Der Freiraum auch nicht oft, um so einen Wein ein bisschen aufzublasen? Also ohne, dass ich jetzt das negativ meine. Mhm. Ich zum Beispiel, also wenn ich so gewisse Tage habe oder gewisse Anlässe, ich trinke gern eine opulente Brüt, muss ich ehrlich sagen. Also prinzipiell bin ich einer, der sehr gern sehr trocken trinkt. So, oft sterben wir bei trockenen Weinen schon 4 Gramm Restzucker. Das geht mir dann ein bisschen daneben. Mhm. Aber danach, ich so irgendwie einen Anlass habe, trinke ich das ganz gern. Und ich finde, das tut dem auch manchmal gut. So, ja. Also ich habe jetzt vor kurzem auch, das war aber vielleicht auch ein Problem der Reife, weil das sehr jung war, ein extra Brüt kommt aus dem Hause Pierre Payard. Mhm. Super Haus übrigens, also hat mir sehr gut geschmeckt. Aber das war so karg, dass ich mir auch schon gedacht habe, so Halleluja. Also zwar 3-4 Gramm hätten da jetzt nicht geschadet, um das Ganze so ein bisschen trinkbar zu machen. So. Also das verstehen die Sommeliers schon oft oder Winzer oder je nachdem, also wenn du so fortgeschrittenes Trinkverhalten hast. Mhm. Aber manchmal tut das schon auch weh.
Wir sagen immer, Dosage, Restsüße ist eigentlich wie Schminke. Du kannst es gut dosieren und dann ist es schön. Oder du kannst es überspielen und dann vertuschst du etwas.
Ja.
Und wir sagen, dass unsere Sekte, die so lange auf der Hefe liegen, dennoch sehr jung schmecken, aber trotzdem eine gewisse Cremigkeit und auch Reife mit sich bringen, brauchen gar nicht mehr so viel Schminke, in Anführungszeichen. Die brauchen nicht mehr so viel Dosage. Das ist anders bei einem jungen Sekt. Und entsprechend lassen wir uns schon den Freiraum, bei jedem Dosiervorgang oder Degorgiervorgang zu sagen, braucht er jetzt 6 oder sogar, weil ich länger gewartet habe, nur noch 4. Aber dennoch sind wir in der Regel nie mehr als 6 Gramm, weil ab 6 Gramm ist es definitiv spürbar. Du merkst eine Süße. Und bei Brüt ist es ja schon so, du hast den Spielraum bis 12 Gramm pro Liter plus 3 Gramm Puffer. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn es jemand ausreizt, kriegst du einen Schaumwein mit 15 Gramm pro Liter. Das ist schon extrem süß. Und das ist auch definitiv spürbar. Aber ich gebe dir absolut recht, Willi, es hängt total davon ab, zu welcher Gelegenheit du es trinkst
auch. Und was für ein Sekt es ist oder ein Champagner, ja. Also wir sagen auch, je älter ein Sekt ist, desto weniger Dosage braucht er. Genau. Und wenn du jetzt ein Champagner hast, der 18 Monate auf der Hefe lag, und dann ist es vielleicht noch eher in der Stilistik von dem ersten Champagner, den wir hatten, super straight, super fresh, und der ist dann Brut Natur, da zuckst du schon mal kurz, weil es einfach wirklich, wirklich, es ist schon halt straight.
Jetzt war ich heute zum ersten Mal bei einem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin auf der Homepage tatsächlich vom dazugehörigen Haus, weil ich ja sonst alle immer irgendwie saugut kenne schon, die hier sitzen. Mhm. Aber bei euch hatte ich ja noch nicht irgendwie so viel Vorkontakt.
Schade.
Ja, stimmt. Aber ist ja jetzt alles gut. Jetzt haben wir gerade über Süße geredet und ich sehe da gerade Cuvée Katharina, Brut Natur, Cuvée Marie-Louise, Brut. Mhm. Ist das, hat das einen gewissen...
Grund? Ist das jetzt, ja. Sie ist eher schmeichelnd.
Kurz überleg, wie du die Frage meinst.
Naja, oder variiert das in diversen Jahrgängen? Das ist immer so, dass du eher die Brut bist und du eher die Brut Natur.
Es hat schon variiert, aber seit ein paar Jahren ist es gleich. Aber es zeugt eher daher, der erste Weinberg, den wir hatten, den wir auch immer noch haben, das war ein Pinot Noir Weinberg, ein Spätburgunder Weinberg. Und daraus ist der erste Sekt entstanden, das war Cuvée Marie-Louise. Den gibt es jetzt seit 30 Jahren.
Und der erste Blanc de Noir.
Also. Genau, der erste Blanc de Noir. Und das war schon immer Brut. So, und in 2 Jahre später, als Katharina zur Welt kam und schon der nächste Weinberg angepflanzt war, das war ein Meunier, kam Cuvée Katharina zustande. Und die Paarung aus Pinot Noir und Meunier ist einfach super spannend. Plus den Meunier bauen wir immer im Barrique aus. Deswegen hat er einfach ein bisschen mehr Körper und Struktur als Cuvée Marie-Louise. Und somit wurde irgendwann entschieden, dass dem viel besser das Brut Natur steht. Um jetzt mal die seriöse Antwort zu geben. Aber wir werden oft gefragt, ob das einen anderen Grund hat.
Ich wollte jetzt auch nicht nerven, aber es war nur ein bisschen witzig.
Ja. Aber also auch da, wir würden nie sagen, Cuvée Katharina ist bei uns immer Brut Natur. Ja. Weil es kann einfach sein, dass in manchen Jahrgängen der im Sekt 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm einfach besser stehen. Und von daher würden sie jetzt halt nicht pauschalisieren, sondern lassen uns da eben auch immer die Freiheit, jedes Jahr zu entscheiden, was steht ihm am besten. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig.
Merkt man das bei euch so? Ihr seid ja irgendwie so die Sektpioniere als pures Sekthaus in Deutschland. So. Also ich kenne jetzt keinen, der nur Sekt macht und das besser macht als ihr. Ist es oft ein bisschen nervig, wenn es dann so manchmal Winzer gibt, die dann nebenbei so ein bisschen Sekt machen oder versekten, die dann so durch die Decke gehypt werden, wie es jetzt ja gerade so der Fall ist? Weil ich finde ja schon, dass in den letzten Jahren Sekt immer einen größeren Stellenwert findet. Also mehr Leute trinken mehr Sekt, was Gott ja auch gut ist für die. Ja, genau, richtig.
Mehr guten Sekt.
Richtig, richtig. Ja. Und das machen ja immer mehr Winzer auch mehr guten Sekt oder lassen ihn machen, versekten oder whatever. Aber ist das dann manchmal so ein bisschen nervig?
Ich finde überhaupt
nicht.
Ich
finde auch nicht, nee.
Das Gegenteil. Ja. Ich glaube...
Umso mehr, also, dass sich dafür interessieren, desto besser ist für die ganze Branche.
Genau, wir sind immer noch eine Nische und wir werden auch jahrelang eine Nische bleiben. Und je mehr gute Sektmacher es in Deutschland gibt, die auf die traditionelle Machart Sekt herstellen, umso besser für die Gesamtbranche, weil einfach dieses Produkt, was wir produzieren, eine extreme Aufwertung bekommt. In national, aber auch international. Und ich glaube, da ist uns allen ganz klar, dass wir nur... Das erreichen können wir, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es eher vorteilhaft, was da gerade passiert.
Ja, und man muss auch sagen, die Stillweinwinzer haben schon immer Sekt gemacht. Er war halt nur nie gut. Und jetzt in den letzten Jahren, Gott sei Dank, legen sie da auch ein bisschen Wert drauf. Und wirklich früher war das, was ich nicht in meinen Wein geben wollte, habe ich halt versektet.
Es war ein Restprodukt, genau.
Was konnte ich nicht verwerten, wurde halt Sekt. Und jetzt, ich finde es eigentlich eine schöne Entwicklung, dass die jetzt auch sagen, okay, ich nehme mich dem Thema Sekt an, ich mache das auch, ich fokussiere mich darauf, oder ja, fokussieren ist relativ, ne? Aber es bedeutet ja für so einen Winzer auch relativ viel Aufwand. Zum Beispiel die Lese findet meistens statt, wenn sie noch nicht mal dran denken, den Stillwein zu lesen oder den Spätburgunder oder den Riesling, geschweige denn zu lesen. Und das heißt, die brauchen dann ein Leseteam nur für den Zeitpunkt, wo sie dann ihren Sekt lesen. Und das ist schon, ich finde es eine sehr schöne Entwicklung tatsächlich. Und wir können nicht mit unserer Rebfläche ganz Deutschland bedienen, ich sag mal, was guten Sekt angeht. Von daher, wir sind sehr dankbar eigentlich um jeden, der sich da Mühe gibt und auch was Gutes produziert.
Versektet ihr heute noch für andere Betriebe?
Ja.
Okay.
Ja.
Also tatsächlich hat unser Vater das mal aufgehört. Vor
2012 war das,
2012, ja, ja. Weil er nicht wusste, ob wir mal in den Betrieb kommen. Und unsere Eltern haben dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch unsere Leidenschaft üben wir jetzt nur noch aus und machen nur noch Sekt. Und dann hat man aber natürlich den einen oder anderen Kunden, der schon immer bei einem war und mit dem man auch irgendwie eine Freundschaft gepflegt hat. Und dann hat es unser Vater eben für ein paar weitergemacht. Aber jetzt in den letzten Jahren haben wir es dann wieder mehr aufgenommen, weil auch da kann man viel richtig machen und viel falsch in der Versektung.
Gibt es denn diesen Lastwagen noch?
Ja.
Echt?
Ja.
Geil.
Da steht immer noch drauf, Sekthaus, echt? Raumland, mobile Sektkellerei.
Ja. Aber ihr benutzt ihn nicht mehr.
Doch. Doch.
Echt?
Der hat TÜV, der hat keine Gurte, aber man darf mit dem fahren.
Geil.
Ja, ja. Die Maschinen sind ausgebaut.
Aber nicht für die mobile Versektung, sondern eher für Transport von unseren eigenen
Schaumwein. Voll cool, dass ihr den noch in Betrieb haltet.
Wir sind sehr melancholisch.
Ja, ich liebe das, ich bin da genauso.
By the way, wir haben jetzt gar nicht um das Getränk geredet, das wir im Glas, ist hervorragend.
Ich habe auch davon gar nichts bekommen.
Doch.
So. Sehr gut, das muss man merken. Wow.
Bei dir glaubt es nur keiner.
Ja, das stimmt.
Also da merkt man schon, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt und sehr viel Zeit. Ich finde schon, dass er eine gewisse Komplexität zeigt.
Jetzt ja, auch das braucht auch wahnsinnig viel Luft, ja, nicht? Das entwickelt sich immer noch extrem im Glas. Das war vorher ganz, ganz verschlossen. Das geht jetzt langsam auf. Aber du merkst so ein bisschen das Holz, die Nussigkeit, die Komplexität, die hervorkommt. Entschuldige.
Nee. Auch ein Punkt, der wichtig ist, dem Sekt Zeit zu lassen. Ganz oft öffnen wir Flaschen, trinken die zur Hälfte und machen die wieder zu und trinken die am nächsten Tag nochmal. Und dann merkt man einfach, wie sich ein Schaumwein entwickelt. Meistens, wenn man es am Tag vorher das Gefühl hat, der ist noch zu verschlossen, zum Positiven. Und deswegen würde ich das auch immer empfehlen. Man macht es leider sehr, sehr selten, dass man den einfach nochmal in den Kühlschrank stellt mit einem guten Sektverschluss.
Man hat meistens nicht genug Flaschen da, dass man nur eine halbe trinken kann. Ja. Von jeder.
Nicht mit dem Löffel verschließen, das ist ein Unmythos.
Funktioniert nicht?
Nein, leider nicht.
Okay.
Was dekantiert ihr manchmal Sekte? Also belüftet ihr Sekte in schlanke Karaffen oder so?
Mhm. Ab und zu? Eher selten schon, weil es muss dann auch der richtige Schaumwein dafür sein. Aber wenn wir das Gefühl haben, das Prickelnde, also die Kohlensäure steht eher im Weg, dann dekantieren wir ihn schon gerne, um zu gucken, was der Wein dahinter ist. Aber ich würde schon sagen, das ist was, das eher Freaks machen, weil natürlich wir schon Schaumwein genießen, um das ganze Spektrum mitzubekommen mit der Kohlensäure. Ne? Aber wenn wir wissen wollen, was dahinter passiert, dann machen wir es schon ab und zu.
Weil ich dann halt die Kohlensäure verloren geht, wenn man das macht. Genau. Ein bisschen.
Man wird ja oft blöd angeschaut so in der Bar. Ich mache das auch manchmal, weil manchmal hat man halt so Schaumweine, gerade auch, wenn wir vorher gesagt haben, die sind noch zu jung oder irgendwie. Und wenn du die aber vorsichtig in so eine schlanke Karaffe gießt, musst du ja nicht sturzbelüften jetzt irgendwie. Genau. Geht es schief dann. Ja. Aber wenn du das ganz vorsichtig machst, ich finde, so viel Perlage verliert man dann gar nicht.
Nee.
Aber man hat schon einen ganz anderen Geschmack plötzlich. Ne? Das ist schon echt wichtig manchmal.
Man muss ja auch überlegen, die Perlage je nach Schaumwein ist in dem Fall jetzt 8 Jahre lang hatte die Zeit, um sich mit dem Medium Flüssigkeit, mit dem Sekt zu verbinden. Ja, das heißt, die wird nicht innerhalb von einer Stunde verloren gehen. Selbst wenn ich die Flasche halb voll noch 2 Tage im Kühlschrank stehen lasse, ohne Verschluss, wird die immer noch Kohlensäure haben.
Echt?
Ja. Ja.
Krass.
Das ist was anderes bei einem jungen Sekt, aber bei sowas definitiv.
Wenn ich meine Cola eine Stunde stehen lasse, ist die
Fahrt. Oder einen weißen Spritzer, kannst du keine halbe Stunde stehen.
Ja, okay.
Ist die Luft raus, Digi.
Nee, aber es ist echt richtig intens, der hier. Mich beeindruckt auch dieses.
Super, gell?
100 Monate.
Auch so die Kraft, die der hat, aber trotzdem die Eleganz, wie das hinten wieder zusammengeht am Gaumen, wie fast salzig und straight das ist.
Ja, der stammt auch aus unserer Hauslage eigentlich, dem Dalsheimer Bürgel. Also die Trauben für diesen Sekt stammen immer aus dem Dalsheimer Bürgel.
Mhm.
Und es ist wirklich, also zum einen ist da unser Elternhaus. Von dem aus schaut man quasi direkt auf diesen Weinberg. Und zum anderen ist es auch wirklich der Weinberg, wo wir am meisten Potenzial sehen. Weil es einfach auch, was meine Schwester vorhin schon angedeutet hatte, ein sehr kalkhaltiger Boden ist. In Verbindung mit ein bisschen Ton-Lehm-Boden. Und ganz ehrlich, da entstehen halt A, grandiose Weine, aber B, auch grandiose Schaumweine. Und beim Sekt redet man immer nicht so über Terroir. Und wir sind ja hier bei Terroir und Adiletten. Ja, und deswegen ist es auch da wichtig zu sagen, auch beim Schaumwein ist es wichtig. Weil aus einem Ackerboden werde ich nie so einen eleganten Grundwein oder Sekt herstellen können wie aus einem spannenden Boden und einem spannenden Terroir.
Was meint ihr denn, wie wichtig ist das Terroir in Wirklichkeit? So, ist das die Hälfte, ist das zwei Drittel oder?
Ist das jetzt eine ernsthafte Frage?
Klar, Digga.
Okay, cool.
Ja, warte, ich meine für Schaumwein.
Ja, ich würde sagen 33,35%.
Siehst du, hier haben wir die Antwort. Ja. Du musst schon die richtigen Fragen stellen. Leute, 33,34%, jetzt wissen wir es. Perfekt, danke.
Aber Terroir ist ja auch ein Mix aus Boden, Klima und auch die Manpower, also deine eigene Hand als Winzer und die Stilistik. Von daher, 100%. Terroir ist 100%.
Ja, wir haben davor schon gelernt, sogar die Bottiche sind Terroir
alles
mit Bestandteil.
Ja, und das Kellerklima, ja, da geht es ja weiter. Und die Bearbeitung des Weinbergs, die auch 1 Million Formen annehmen kann. Und selbst wenn du einen geilen Boden hast, aber dein Weinberg da bewirtschaftest, dass es einfach wenig Sinn macht, dann bringt dir der gute Boden auch
nichts. Gesagt, wenn du es nicht schaffst, den Boden in die Flasche zu bringen.
Also selbst der beste Beat bringt dir nichts, wenn du es nicht kannst.
So schaut's aus.
Genau.
Sehr gut. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es gecheckt.
Jetzt, okay. Komm, jetzt kriegst du noch einen Schluck.
Leckerli. Jawohl. Geil. 100 Jahre in mein Glas. Monate, sorry.
100 Jahre, das wäre auch spannend. Das trinkt ihr viel deutschen Sekt?
Immer mehr, ehrlich gesagt, weil es halt auch immer mehr. Deshalb, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hatte euch echt saulang überhaupt nicht am Schirm.
Mhm.
Wirklich nicht. Also ich kam nach Deutschland, habe gearbeitet bei Gerhard Retter, weil ich für San Francisco kein Visum bekam. Die alte Geschichte mal wieder. Dann ging ich zum Retter und der hatte immer Raumland. So. Und dann haben wir ein paar Mal probiert und dachte ich, boah, ist eigentlich geiler Sekt so irgendwie. Und dann habe ich das aber wieder, habe mich nie damit befasst, wieder vollkommen aus den Augen verloren. Dann kam ich nach Berlin und dann kamen halt so Hipster Petnat und Champagner und alles Mögliche. Dann befasst man sich nicht so mit Sekt. Dann gibt es diverse Sekthäuser, zuerst österreichische, die dann plötzlich super Sekt machen, so wie weiß ich nicht, Fred Leumer, Alvin Jurcic, dann Bründelmeier, der jetzt wieder irgendwie besser, finde ich, also die wieder sehr viel Fahrt aufgenommen haben an Sektproduktion und dann halt so deutsche Betriebe auch so, keine Ahnung. Letzten super Sekt, der mich echt verblasen hat, war Sven Leiner, der jetzt tolle Sekte macht, dann Vincent Eimann, auf die Sekte stehe ich total und so.
Ich fand den Säckinger Sekt richtig geil.
Und die machen auch guten Sekt.
Ja, stimmt. Ja.
Von das der ist Jugend so Shoutout Säckinger hier an der Stelle.
Und so, ja, aber macht auch geile Sekte. Dann natürlich die Dings wieder da mit dem Grosche Ritchie und mit Mathieu Kaufmann, damals bei Buhl, das war da irgendwie. Aber es war dann nie so, dass ich irgendwie... Und dann war es mal wieder der Speicher, tatsächlich. Immer der Speicher. Die haben gesagt, wieso habt ihr eigentlich keinen Raumland auf der Karte? Und ich so, keine Ahnung, wenig damit. Und dann wieder mal durchgekostet und jetzt auch bei der Finest 100, Gott sei Dank. Und dann dachte ich so, wieso habe ich das nicht am Schirm? Und deshalb war es auch so super, dass tatsächlich unser lieber Podcastleiter Chef Jens auf die grandiose Idee gekommen ist, euch einzuladen. Und das ist wirklich für mich total horizonterweiternd, weil ich das bis jetzt eigentlich so gar nicht... Und sogar Shelly, mein Partner, hat gesagt, im Nobelhart und Schmutzig haben die Raumland gehabt. Warum haben wir kein Raumland? Ich so, keiner wusste es tatsächlich.
Ja.
Und ja, und jetzt also sind ja alle Wege dazu geebnet. Ja. Und deshalb habe ich vorher auch die Frage gestellt, nicht ob das nervig ist, aber weil es halt so viel gibt. So, aber irgendwie findet man ja dann doch wieder den Weg dahin oder zu euch oder...
Ja, aber eigentlich sagt deine Antwort ja, dass super viel Potenzial steckt in deutschem Sekt und dass wir einfach noch am Anfang sind. Ne? Und,
ja, ja, total.
Dass sich jetzt eine Branche an vielen kleinen Winzern zusammentut oder eine Gruppe an vielen kleinen Winzern, um das wieder voranzutreiben. Und ich finde das ganz, ganz arg spannend, weil wir verspüren, dass da auch ganz viel Zusammenarbeit steckt und wir es gar nicht so wirklich als Konkurrenz sehen, sondern jeder eben dieses Ziel vor Augen hat, deutschen Sekt wieder besser zu machen. Und deswegen habe ich gefragt, welche Rolle das spielt, weil ich glaube, der Sommelier, der Gastronom, der Fachhändler ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist, um diese Vision weiter voranzutreiben, weil ich glaube, das Problem ist oftmals, dass es so gar nicht beim Endkunden ankommt und dass wir einfach noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, warum wir vielleicht ein bisschen mehr ausgeben sollten für einen deutschen Schaumwein, der definitiv mithalten kann mit internationalen Schaumweinen,
ja,
aber vielleicht nicht bekannt ist.
Das ist immer super, das Beispiel zum Beispiel, wir in der Freundschaft haben noch nie ein Champagner glasweise auf der Karte gehabt. Wir haben immer entweder deutschen Sekt, österreichischen Sekt oder manchmal ganz selten zwischendurch mal einen Cremant, der uns dann echt gut schmeckt. So. Mhm. Und dann kommen halt Leute in die Bar und sagen, ja, habt ihr Champagner glasweise oder einen Cremant? Weil klingt halt super intellektuell. Ja. Cremant klingt immer schick. Ja. So. Nein, wir haben deutschen Sekt. Nee, Sekt trinken wir jetzt nicht. Sag, okay, ich lass euch mal probieren. Und dann schenkst du einen Schluck an. Boah, das ist ja toll. Sag, ja, ist deutscher Sekt. Was, so schmeckt deutscher Sekt? Ja. Und es ist halt, deshalb habe ich vorher auch gesagt, bitte erklärt den Unterschied zwischen Rotkäppchen und dem. Weil die Sache ist, Sekt, das Wort, ist einfach irgendwie du, oder hat halt echt ein Imageproblem. Und das ist, glaube ich, generell beim Normalverbraucher, wir Sommeliers oder wir Leute in der Branche haben uns daran gewöhnt und wir wissen, dass es jetzt wieder Superproduzenten gibt und super Produkte gibt. Aber ich glaube, das ist noch nicht so durchgedrungen. Und da müssen wir alle zusammen arbeiten und uns alle bemühen, dass das irgendwie wieder geil wird, weil das Getränk, was bei rauskommt, ist sehr geil. Nicht? Ich kann auch Curly bestätigen heute. Im Festtagsfieler.
Richtig gut, sehr
klar. Aber schon dein Silvesteranzug.
Für die Silvesterfolge hier habe ich mich in Schale geschmissen, ja klar.
Ja, aber ich glaube, genau bei dem hilft eigentlich jeder einzelne Winzer, der da ein bisschen sein Augenmerk auch auf Sekt legt. Und von daher, wir sind da alles andere als negativ gegenüber eingestellt.
Man bräuchte echt ein VDP-S für Schaumweine noch. Das war echt geil.
Was gibt?
Ja, ein VDP, aber halt S.
Für Sekt.
Ja, es gibt ja eine extra Schaumwein-Pyramide.
Aber echt?
Ja, bringen wir da mal. Wir laden mal jemanden wieder ein vom VDP.
Ja, das ist ja
ordentlich. Und ich schenke ihm mal so einen Katalog.
Nein, lad lieber jemanden ein.
Aber ganz kurz, also es gibt zwei Initiativen, die das weiter vorantreiben wollen. Und der VDP ist ein Verband, der das auch natürlich wieder qualitativ auf eine andere Ebene bringen möchte mit neuen Qualitätsmerkmalen. Und die arbeiten da gerade sehr intensiv dran.
Ganz weit vorne eigentlich, ja.
Ja.
Jetzt noch, was mich interessieren würde, was ich in der Champagne, teilweise auch in Deutschland, ja auch schon länger verfolge, oder was auch Usus ist, so das Anstatten der zweiten Gärung, nur nochmal kurz, um die Freaks auch zu beruhigen, genau, mit dem eigenen Most des neuen Jahrgangs, oder werden immer wieder irgendwelche Champagnerhelfen verwendet?
Du meinst die traditionelle Flasche, also die zweite Gärung in der Flasche?
Genau.
Es gibt, da gibt ja auch immer wieder so lustige Möglichkeiten.
Ja.
Genau.
Aber du brauchst halt wirklich für die zweite Gärung brauchst du Hefen, die sehr resistent, sehr robust sind. Ja, und vielleicht hat der ein oder andere Champagner-Winzer wahnsinnig aggressive Hefen in seinem Keller, ich weiß es nicht.
Man kann ja ganz offen drüber reden, ob das einfach nur so dahergefaselt ist. Weißt du, hier ist nichts verboten. Wir können ja einfach.
Nein, also es gibt's und vielleicht ist es auch möglich. Wir haben uns da noch nicht dran getraut, tatsächlich. Mhm. Was aber auch mit Sicherheit wieder auch eine Stilistikfrage ist. Und wie gesagt, du hast halt in der Flasche hast du erschwerte Bedingungen für die arme Hefe. Du hast einen immer höher werdenden Alkohol, du hast den Druck, du hast meistens eine recht kühle Lagerung, weil du natürlich die im Keller lagerst und nicht draußen in der Sonne bei 25 Grad. Und da muss die Hefe schon wirklich wollen. Und die muss diesen Zucker umsetzen können in weiteren Alkohol und Zucker. CO2.
Okay.
Wir und unsere Kohlensäure.
EHC.
Zucker, Zucker, Zucker.
Aber ich meine, was schon geht, ist, dass ich meinen Most des neuen Jahrgangs beimpfe mit einer Hefe und diesen Most dann hinzufüge.
Oh, schwieriges Thema in Deutschland.
Diese Folge ist unter anderem auch eine Impfkampagne des Bundesinnenministeriums.
Safe, Spritzen.
Aber nur mit Hefen.
Also, das könnte ich natürlich tun, ne? Aber dann hast du am Ende trotzdem hinzugefügte Hefen, das machen. Also,
weil man hört das halt immer öfter von so Freakhäusern, weißt du, Naturgeschichten.
Ja.
Ich weiß, wie in der, die nächste den nächsten Booster-Tag bei euch in der Freundschaft, müsst ihr irgendwas mit Spritzer machen, halt so ein
mit Sekt.
Spritzertag eigentlich. Ja. Das war echt ziemlich nice. Ja, aber was ich nochmal fragen wollte, weil du meintest ganz zu Anfang, eine der meistgestellten Fragen ist, wie lagere ich Sekt oder Champagner? Mhm. Und wie sollte ich ihn nicht lagern? Das interessiert bestimmt die Zuhörer.
Auf der Fensterbank im Sommer in der Dachgeschosswohnung. Das wäre sehr ungünstig.
Also nicht warm und nicht am
Wein.
Licht.
Wie ein Wein.
Ja. Das wissen die meisten auch nicht wahrscheinlich.
Ja. Beziehungsweise ein großer Unterschied. Wir empfehlen immer darauf zu achten, wenn man schon beim Winzer einkauft, wie man die Flaschen dort einkauft. Bei uns zum Beispiel kann man alle Flaschen stehend einkaufen. Die stehen im Karton. Das heißt, wir empfehlen sie dann auch im Nachhinein stehend zu lagern. Warum? Mhm. Eigentlich aus den gleichen Gründen wie beim Wein. Wir möchten, dass der Kork mit Feuchtigkeit benetzt bleibt, dass er einfach stabil ist. Und das kriege ich auch hin, indem ich ihn stehend lagere, weil nicht nur die Flüssigkeit ihn ein bisschen anfeuchtet, sondern eben auch die Kohlensäure, die ja auch nicht trocken ist. Und dadurch bleibt der Kork einfach die ganze Zeit straff und schrumpft nicht zusammen. Und dadurch geht die Kohlensäure nicht verloren. Das ist so ein Unterschied. Wenn man den Sekt jetzt aber stehend liegend gelagert hat, würde ich den auf jeden Fall auch liegend lassen. Nicht, dass jetzt jeder anfängt, seine Flaschen hinzustellen, weil dann passiert es, dass der Kork natürlich zusammenschrumpft, weil der plötzlich die ganze Zeit den Sekt als Umgebung hat und jetzt nur noch die Kohlensäure, die weniger feucht ist, und dann fängt er an zu schrumpfen.
Das wäre
so. Gibt es Tipps für Leute, die zu Hause ganz alte Flaschen, also die wenigen wahrscheinlich, die noch ganz alte Flaschen Dom Pérignon herumliegen haben,
hauptsächlich für
die Steve dann aufmachen und es ploppt nicht, trinken oder nicht trinken?
Trinken. Probieren.
Man weiß ja nicht, wie sich's entwickelt, aber ich würde so alte, je nachdem wie alt er ist, Schaumweine dann nicht mehr als Schaumwein sehen, sondern als Wein. Und ihn auch so beurteilen und überlegen, was der alles durchgemacht hat. Wir hatten letztens von Paul Rouget aus den 20er Jahren eine Demi-Flasche, also 0,375 Champagner. Das wurde durch eine Weinkellerauflösung gefunden. Wir haben den probiert. Der hatte natürlich keine Kohlensäure mehr. Der sah eher aus wie ein Whisky. Und er hatte eine extreme Süße, weil es damals aufgrund der kalten Jahrgänge üblich war, höher zu dosieren. Das war ein Erlebnis. Und ich bin ganz froh, dass wir das erleben durften, weil sowas werden wir vielleicht nicht nochmal verkosten. Mm-mm. Und von daher, Schaumweine verändern sich, auch anders wie der Wein. Aber es ist definitiv lohnenswert, sowas mal auszuprobieren.
Genauso hatten wir letztens auch zusammen einen Bollinger RD 61 blind bekommen.
Boom.
Ja, und wir haben ihn probiert als Stillwein, weil er hatte keine Kohlensäure mehr. Aber er hatte so ganz leicht gebitzelt und wir haben alle gerätselt. Okay, ist der mit ein bisschen Kohlensäure abgefüllt worden oder hat er irgendwie nochmal, keine Ahnung, BSA auf der Flasche gemacht oder woher kommt diese Kohlensäure? Bis dann aufgelöst wurde, dass es eben ein Champagner war, der das einfach so keine Kohlensäure mehr hat.
Dass ihr auf die
super frisch, also wirklich grandios. Und dann natürlich, man muss es anders probieren als jetzt das, was wir jetzt hier trinken mit Kohlensäure. Das lebt natürlich auch davon. Aber wenn du, ich sag mal, das Produkt zu schätzen weißt, dann siehst du in sowas auch einen ganz spannenden Wein einfach. Ja. Und Kohlensäure konserviert. Hält frisch.
Ja.
Hervorragend. Also ich bin im Moment sehr gut betüdelt schon. Ich bin noch sehr happy mit meinem Glas Sekt, das ich da habe.
Ich bin schon seit einer Weile.
Gute Frage in die Sherry, wie viel Zeit haben wir noch? Okay.
Also geil. Ich habe gehört, ihr habt auch noch eine Frage an den Willi dabei. Eventuell.
Mann, wir haben uns so schöne Fragen ausgedacht. Und eine der Fragen war, warum tragt ihr eigentlich keine Adiletten? Jetzt kommen wir hier rein und du trägst sie tatsächlich.
Aber Curly nicht.
Kannst du sie gar nicht
passen? Passt es nicht zu deinem Anzug?
Nee, erstens nicht das. Und zweitens, es ist eigentlich tatsächlich eine sehr gute Frage. Aber ich dachte, weil ich hier erst hinzugestoßen bin, nachdem das schon initiiert wurde, habe ich aus Respekt die Adiletten nicht getragen.
Bleibst einfach stilgetreu im vielen genau. Festtags-Jogging-Silvester-Anzug.
Aber wir schauen mal, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Vielleicht ruft Adidas ja an und schickt mir endlich mal Adiletten rüber.
Ich weiß auch, was mit Adidas los
ist. Die trinken anscheinend nicht gerne Wein. Also sorry. Tut mir leid, der Adi.
Ich glaube, es würde gut zu deinem Outfit passen.
Ich trage immer Adiletten, weil ich glaube, das bringt Glück vor jedem Gespräch. Ich bin ein sehr abergläubiger Mensch und ich, ist für mich, ich bin das letzte Mal tatsächlich einmal nach Hause gefahren, um extra die Adiletten zu holen.
Man muss sagen, wir haben Dezember und Willi trägt trotzdem stilsicher die Adiletten. Ich finde, da, da kann man schon mal
probieren. Heute auch nur stilunsicher mit schwarzen Socken, sonst bemühe ich mich immer weiße, aber die sind in der Wäsche.
Das ist okay. Aber hast du noch andere Schuhe jetzt für den Heimweg oder läufst du in den Adiletten?
Nee, ich nehme die immer mit, ich ziehe mich dann hier um. Das ist wie so in Japan, was der immer vor dem
Willi hat hier ein eigenes Abklopfen Zimmer. Da
geht er immer nach oben. Ich bin eben in der Garderobe. Die Willi-Stöckel-Garderobe.
Nee, aber tatsächlich, was wir uns auch gefragt haben, ist, ob du, Curly Air, auch Parallelen jetzt, nachdem du dich ein bisschen mit Wein oder auch Sekt beschäftigt hast, zwischen der Musik und dem Wein siehst. Oder ob,
komplett.
Du siehst dich ja auch bestimmt als Künstler.
Leider, ja. Nee, voll. Ich sehe da tatsächlich sehr viele Parallelen. Ich habe ja auch noch diesen Food-Podcast Foodie und Brudi und generell muss ich sagen, Köche, Winzer, Sommeliers haben irgendwie schon sehr viel auch mit Musik beziehungsweise mit diesem Prozess und dieser Leidenschaft, die man halt einfach teilt, für ein Medium irgendwie zu tun. Und deshalb kann ich mich zumindest für mich selbst oft auch in die Sachen gut reinversetzen. Und ich glaube, dass deshalb auch die Leute hier nicht komplett geschockt immer rauslaufen, weil ich manche Sachen dann immer ganz gut nachvollziehen kann, weil das in der Musik doch ähnlich ist wie vorhin mit diesem Beat-Beispiel oder so. Und ich glaube, dass auch das einfach eine Welt generell ist, die sich gut verbinden lässt. Ich finde es geil, wenn Leute wie ihr hier sitzen oder Köche oder Sommeliers hier sitzen. Und ich kann aus den Gesprächen hier auch tatsächlich ziemlich viel einfach rausziehen, die mich so inspirieren, wo ich denke, boah, geil, auch, dass Leute das machen, die so alt sind wie ich, wo man eigentlich so vor 10 Jahren hätte ich mir nicht gedacht, so, boah, krass, es gibt Leute, die so alt sind wie ich, die machen Wein. Und deshalb finde ich das halt irgendwie nice, dass ich hier so ein bisschen in diese Welt reingeschubst werde und ich erkenne da immer mehr Parallelen auf jeden Fall. Vor allem auch dieses nächtelang im Studio sein und irgendwie ewig lang an Sachen rummachen. Wenn ich das Leuten erzähle, dann denken die so, hä, bist du dumm? Was ist mit dir? Und wenn ihr mir so erzählt, so, boah, ja, wir gehen im Januar hier die Augen schneiden und irgendwie...
Aber nicht abschneiden, die Augen,
nicht
bitte.
Nicht abschneiden, nur aufschneiden. Und sind da irgendwie in den Reben unterwegs, dann stelle ich mir das auch im ersten Moment erstmal jetzt nicht so chillig vor, aber man macht es halt, weil man irgendwie eine Leidenschaft dafür hat und ein Bild vor Augen oder ein Ziel vor Augen. Deshalb finde ich das sehr sympathisch und sehr nachvollziehbar. Mhm. Oftmals.
Ja. Ja, und es geht um Genuss, oder?
Genau, das sowieso, ja. Mhm. Deshalb sind wir ja alle hier. Ja. Prost erstmal hier. Okay. Auf Raumland.
Hallo.
Die Katja hat wieder nichts bekommen.
Wir nehmen heute nichts mit für Shelly, okay? Wir bestellen was nach.
Aber hier.
Ja, wir haben noch viele Themen, ich weiß.
Wir haben noch sehr heute, viele Themen.
Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir überziehen heute, weil es so nett ist. Außerdem ist die Silvesterfolge, da
die
können wir ruhig
die folgenden sitzen, Sendungen verschieben sich um mehr als 15 Minuten. Cheers. Aber wo wir gerade hier bei der Musik sind, wollte ich fragen, ob ihr auch einen Beitrag für unsere phänomenale Terroir Adiletten Spotify-Playlist habt. Alle Hörer bitte jetzt sofort folgen, weil jetzt kommt der neue Beitrag von Raumland.
Jetzt könnt ihr nochmal alles verscheißen. Ich sag's nur.
Oh. Ist wirklich so. Ja, also ich hatte eine sehr intensive kölsche Zeit. Ich habe 2 Jahre in Köln gewohnt und habe da eine Band kennengelernt, Anmal Kantereit.
Beste.
Und war schon auf mehreren Konzerten und deswegen würde ich auf jeden Fall ein Lied von denen auswählen.
Ich dachte, es kommt jetzt irgendein Kölsch-Karneval-Song.
Nein.
Ich war schon richtig nervös jetzt.
Nein, das Gegenteil. Die haben ein Lied geschrieben, ja, und nach mir benannt. Wahrscheinlich war es jemand anderes. Aber Marie, das würde ich wahrscheinlich vorschlagen.
Richtig nice. Dann machen wir jetzt Marie von Annemai Kantereit in die Terroir Adiletten Spotify-Playlist von Raumland gewünscht. Und ihr gönnt es euch nach der Folge direkt rein.
Ich will schon einen zweiten Song, ist ja Katharina auch noch da.
Ja, okay, gut.
Okay.
Ich will meine Gäste nicht überfordern, aber Willi, der will es wissen. Willi will es wissen.
Also ich würde vorschlagen von... Ich weiß ehrlich gesagt nicht 100%, wie man es ausspricht, aber es heißt Portugal the Man. Ja. Da gibt es ein Lied, das heißt Feel It Still. Und das ist so mein gute Laune-Lied, wo ich immer morgens gerne höre oder auch wenn ich mal abends spät heimkomme, wo ich immer ein bisschen abdance.
Feeling it still. Huh? Feel it still. Feeling
it still. Feel it still.
Feel it still, Portugal the Man. Klick, klick, cool. Wird eingeloggt und klick, klick, jetzt folgt dir der Playlist. Oha!
Läuft die eigentlich? Hört die wer?
Ich höre sie jetzt gerade.
Ich habe sie gestern gehört.
Okay. War super. Ja, wirklich. Ja. Geil. Ja. Ja. Manche Leute hören das
schon. Ein bisschen wenig Lieder noch drin, aber das haben wir jetzt schon mal um zwei
erhöht. Kommt schon.
Ja, ein paar sind auch.
Ja, mega. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wir müssen jetzt noch, oder wir gehen jetzt noch essen.
Mhm. Wohin?
Ja, also wir müssen ja wieder zurück in die Heimat.
In die Heimat.
Im DB-Bistro.
Jetzt weiß ich, was kommt, glaube ich.
Ich bin gespannt. Wir haben uns zwei Dinge überlegt.
Also wir haben uns eigentlich nichts überlegt, aber bei uns in der Region gibt es auch eine begrenzte Auswahl an Restaurants. Aber es gibt zwei, die uns persönlich sehr am Herzen liegen und die wir auch einfach, wo wir so als Stammlokale bezeichnen würden. Und es ist zum einen die Laurens Weinbar in Mainz.
Okay.
Auch ein ganz cooles Konzept, weil du zum einen deinen Wein zum Mitnehmen holen kannst, du hast was zu essen, aber jetzt auch, also Kleinigkeiten im Endeffekt und geile Weine, muss man sagen.
Vor allem aus der Region.
Vor allem aus der Region, ja.
Und Schaumwein auch bestimmt. Und
Schaumwein. Viel Schaumwein, ja.
Und dann ein Koch, der wirklich ganz, ganz Tolles leistet, Philipp Stein. Der mittlerweile sein eigenes Restaurant hat, Steins Traube in Mainz, und natürlich auch mittlerweile auf sehr hohem Niveau kocht, und dort sehen wir auch sehr, sehr gerne.
Und eine spektakuläre Weinkarte. Die ist jetzt auch neu, aber da, also ich würde auch nur für die Weinkarte kommen, die ist echt.
Ja, Willi, da müssen wir nochmal hinten der Pfalz bestimmen.
Ja, ihr seid herzlich willkommen.
Roy Hesse.
Ja, perfekt.
Ja. Voll gut. Voll danke, geil, dass ihr da wart. Wir werden jetzt noch genüsslich das Sektchen austrinken.
Danke für die Einladung.
Es war ein prickelndes Gespräch. Verpasst auf jeden Fall nicht die letzte Folge von Terroir an die Letten dieses Jahr. Vielen Dank für dieses spektakuläre Jahr. Und wir sehen uns wieder 2022, würde ich sagen, oder Willi?
Lass die Sektkorken
knallen. Ja, du hast ja heute nicht gepfropft.
Schönes Silvester. Leberkässemmel und Champagner, Freunde.
Mega.
Ab geht die Post.
Pa, pa, pa.
Wohl.
Sorry, ich habe schon getrunken, es tut mir leid.
Du hattest noch nichts.
Ja, sorry.